Was geht ab, Leute? Hier ist einfach machen, wie immer zu brasilianischen Klängen, wie ihr das kennt.
Sollen wir nicht einfach machen und loslegen?
Und vielleicht tanzen. Einfach machen, einfach machen. La 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 la.
Das ist krank.
Julius, du geiles Pferd.
Ich weiß, was das für ein Zitat ist. Das kann nur Schalke Lennart sein.
Das kann nur Schalke Lennart sein. Der hat mir wirklich massiv die Adduktoren auseinandergenommen bei seinem Jubel und die Jacke, glaube ich, gleich mit. Das war wirklich ein kompletter Fiebertraum nach dem Samstag in Darmstadt für alle, die es nicht mitbekommen haben. Lennart und ich haben Darmstadt gegen Schalke kommentiert mit YouTube Live Chat. Das war kompletter Abriss.
Und Leute, damit herzlich willkommen zu Einfach machen, einer neuen Ausgabe. Wilde Themen haben wir. Es ist wahnsinnig viel passiert. Wir wollen sprechen über den neuen Trainer des 1. FC Köln. Wir wollen über den neuen Sportdirektor des BVB, Nils Ole Boog, sprechen. Und natürlich über die Nationalmannschaft, Länderspielperiode. Aber ich, Julius, will noch ganz kurz wissen, mich hat eine Nachricht erreicht aus Darmstadt. Ich habe gehört, nach dem Spiel soll es mit Schalke, Lennart, vielleicht noch das ein oder andere alkoholhaltige Erfrischungsgetränk gegeben haben. Gibt's noch was in Darmstadt? Fragen wir mal so rum.
Ich glaube nicht. Ja, wir haben noch bis 5 Uhr morgens gezaubert tatsächlich.
Das ist Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn. Schalke, Lennart stand auch um 5 Uhr morgens noch bei mir im Hotelzimmer. Ist von da aus dann mit dem Taxi nach Hause gefahren. Ich wurde eben schon auf dem Flur angesprochen, auf die Szenerie, die da nach dem Spiel noch in Kneipen in Darmstadt abgegangen ist.
Wirklich?
Also es macht ein bisschen die Runde. Und ich glaube, das Videomaterial, was da entstanden ist, kann ich dir gerne mal privat zeigen. Aber
sehr
sollte
gerne
nicht die Runde machen.
Ja, apropos, also ich empfehle euch allen natürlich, RTL Sport zu folgen auf Instagram. Da gibt's die Clips, auch auf TikTok. Vom Live-Kommentar von Felly, es war sozusagen zweiter Stream, also ohne Bilder, aber ich muss sagen, also ohne Spielbilder, aber die Bilder, die mich erreicht haben anhand der Clips, die könnt ihr da alle sehen auf TikTok oder auf Insta, muss ich sagen, es schien mir eine feuchtfröhliche Angelegenheit gewesen sein. Chivapchichi habe ich gesehen mit Dip und einmal ist der Klappstuhl fast in deinem Nacken gewesen, ich glaube beim Darmstädter Tor.
Nee, das war bei der vergebenen Chance von Silla. Also
Wahnsinn.
Da hatten wir wirklich kurz Angst. Also im Chat ging auch schon so ein bisschen das Gerücht rum, dass wir Stadionverbot kriegen und zumindest uns nie wieder auf der Medientribüne.
Da habe ich eine Frage. Er hat irgendwann geschrien und dann hat er zu irgendwem gesagt, ja, ist egal, schmeiß mich darauf. Hat sich da jemand über Schalke Lennart beschwert?
Auf der Pressetribüne? Nee, auf der Pressetribüne direkt nicht. Ja. Die haben sich aber mit der Produktion von uns unterhalten.
Ja.
Wir haben nach 3 Minuten die erste Warnung
Rüge
bekommen, wir müssen leiser sein. Und nach 3 Minuten war 20.18 Uhr, ne? Da lief noch kein Ball. Also das war einfach nur der Vorlauf, den wir da kommentiert haben.
Da grenzt die Tribüne so nah an die Pressetribüne. Also da sitzen sozusagen normale Zuschauer neben der oder unter der Pressetribüne, ne? Oder
nee, unter der Pressetribüne ist VIP-Bereich.
Ja, ja.
Und das ist aber so ein Balkon.
Mhm.
Und rechts neben uns saßen halt die Spielanalysten von Schalke 04, so, die tatsächlich noch einem richtigen Job nachgehen mussten an dem Abend. Ich glaube, du musst dein Mikro ein bisschen, höher schieben. Die waren dann halt ein bisschen, bisschen genervt davon, wie wir da.
Aber warum haben die Analysen von Schalke, Lennart, kann man doch so 1:1 übernehmen? Da ist doch nichts emotional und alles sehr rational. Oh,
eine direkte Leitung zu Muselic, ja.
Wahnsinn. Also in Zukunft bitte Schalke mal drüber nachdenken.
Insgesamt, glaube ich, 8 oder 9 Mal haben wir die Warnung bekommen auf so, wir müssen jetzt bitte leise sein.
Wahnsinn. Also die Clips sind wirklich, wirklich Gold. Ich konnte leider dem Stream nicht beiwohnen, aber ich hatte anhand der Clips sehr, sehr viel Spaß.
Ja.
Wahnsinn. Ich hoffe, das gibt's nochmal. Ist ja alles sehr, sehr eng da im Aufstiegsrennen. Ich sag dir, du, mein härter Call da, dass sie kein Spiel mehr verlieren. You never know. Wir haben ja auch, ich habe glaube ich am 12. April ist das, da habe ich Zweitliga-Topspiel hier für RTL kommentieren, also für Nitro. Das ist dann auch Darmstadt-Hannover wieder. Also das ist alles verrückt, was da passiert in der zweiten Liga. Ich glaube, wir wissen wirklich erst nach dem 34. Spieltag, wer uns da im Oberhaus nächste Saison joint.
Ich sag, es wäre richtig geil, habe ich mit Noah, der hier die Fotos und Videos immer macht, eben drüber gesprochen. Wenn die Schalker in Nürnberg den Aufstieg klar machen würden.
Krass.
Das wäre ein Ding, Alter. Da wäre wirklich, glaube ich, Da kannst du ganz Süddeutschland sperren.
Oh ja, absolut. Oh, ich zitiere einen meiner ganz großen Förderer zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn, Günther Koch, der sich einst meldete in der Radio-Bundesliga-Konferenz. Das ist Nürnberg, ich melde mich vom Abgrund. Als damals Nürnberg abgestiegen ist, als Fjordhoff diesen Übersteiger gemacht hat und Frankfurt in Nürnberg gerettet hat. Also Nürnberg kann auf jeden Fall Drama.
War das nach der Jahrtausendwende?
Es war noch in den 90ern.
Ja, okay, Freunde. Deswegen kann ich mich daran auch nicht erinnern.
Papa erzählt wieder, weißt du, von ganz früher. Oh, gleich so habe ich noch ein paar heiße Takes zu Nils Ole Buck. Apropos von früher erzählen. Haben wir schon mal über Nils Ole Buck gesprochen, wenn wir gleich über den BVB sprechen.
Orakel Hunke war wieder da.
Ne? Ja, der war damals bei Rot-Weiß Aalen auf der 10 hinter Großkreuz und Reus.
Ich habe es mir aufgeschrieben, ja. Ich komme gleich mit noch ein paar Statistiken.
Oh ja, sehr gerne, sehr gerne. Aber lass uns über deutsche Nationalmannschaft sprechen. So mit RTL übertragen wir das Spiel gegen die Schweiz. Und ich sag direkt, wie es ist, das wird ganz schwer für die deutsche Nationalmannschaft. Denn die Schweiz ist eine riesig eingespielte Truppe, sehr erfahrene Truppe. Kritiker sagen alt, ich sag erfahren und boah, sehr eingespielt im Vergleich zur deutschen Truppe. Aber lass uns, ich will gar nichts vorwegnehmen jetzt hier.
Ja, wir wollen erstmal unseren Gast mit reinholen.
Unbedingt, bitte. Das machst
Marcel Aburakia.
Hallo.
Wir haben gerade schon ein bisschen über Berlin gesprochen. Du warst gestern auch in Berlin. Bist immer noch in Berlin, würde ich fast behaupten.
Ich wohne hier, solange ich keine anderen Gründe habe. Ja. Ist ja so. Einmal in Berlin kommst du nicht mehr weg. Danke für die Einladung, Jungs.
Du bist einer der Hosts von den Social-Media-Kanälen der Icon League.
Das ist korrekt, ja. Wer herzlich willkommen will, herzlich willkommen. Stream ist immer offen, aber natürlich auch privat, persönlich. Julius, ich weiß gar nicht, ob du schon mal da warst, aber du bist natürlich auch mal herzlich eingeladen.
Vielen, vielen Dank. Ich war noch nicht da tatsächlich. Ich war noch nicht bei der Icon League.
Dann mal hin da.
Aber ist auch vier Seasons, Kollege. Ja gut, wir waren jetzt auch 3 Seasons in NRW, da bei euch direkt um die Ecke in Düsseldorf.
Hätte man vielleicht mal
an einem Montagabend vorbeikommen können, wenn der Chef erlaubt hätte.
Vor allem spielt da in der Icon League mittlerweile der Mann mit dem härtesten Schuss, abseits von Julius Fellermann, nämlich Kevin Weggen.
Das stimmt.
Ja, der
das
Arme. Stimmt. Gestern verloren.
Und RTL-Experte Max Kruse hat gestern auch gespielt und sich danach erstmal mit der Vape angefreundet.
Sicher.
Und direkt getroffen. Ey, direkt getroffen.
Das muss man ihm auch lassen. War nicht schlecht gemacht. Hat einmal angetäuscht und dann schön reingesetzt ins Eck. Also das war.
Ich glaube, einmal gelernt, nie wieder verlernt. Das hat er noch im Bein. Das ist schon okay.
Ja. Ich habe dich gestern angeschrieben, Marcel. Weil es wieder so ein bisschen rumorte in den sozialen Medien und auch in den Expertenrunden Deutschlands rund um die Kadernominierung der deutschen Nationalmannschaft. Antonio Rüdiger ist mit dabei. Und ja, also mir sind einige Kommentare und Zitate dazu sehr, sehr negativ aufgefallen. Und ich habe mich erinnert, dass du, Marcel, ich weiß gar nicht mehr, was genau für ein Fall es war. Ich glaube, es war das mit dem Werfen des Eisbeutels.
Copa del Rey, ja, korrekt.
Genau, da hattest du einige Posts in der Story und auch einen Feed-Post, der gut abgegangen ist zu dem Thema. Deswegen würde ich dich da gerne ein bisschen mit reinholen. Was ist dein Gefühl bei dieser ganzen Geschichte, dass es da so negative Reaktionen drauf gibt, wenn Toni Rüdiger für die Nationalmannschaft nominiert wird?
Boah, also ich glaube, erstmal muss man diesen Titel Expertenrunde, diesen Vorsatz Experte einmal rausnehmen, weil ich habe das Gefühl, da wird ganz oft mit relativ wenig Expertise eigentlich das ganze Thema betrachtet. Gefühlt Toni Rüdiger, immer wenn irgendwas passiert, was den Leuten jetzt nicht unbedingt gefällt, dann wird aus allen Ecken und Enden geschossen und sein ganzer Charakter in Frage gestellt. Ich glaube, wer Toni Rüdiger einmal persönlich erleben durfte, weiß, dass das ein wirklich herzensguter Mensch ist. Aber in so der medialen Betrachtung von manchen, ich mache jetzt sehr große Zitate für die, die das als Podcast hören, wird da geschossen. Gefühlt ist es eher so eine sich selbst profilieren als irgendwas wirklich Sinnvolles über Toni Rüdiger sagen. Deswegen, es überrascht mich jetzt nicht, dass da wieder sowas kam, aber ich finde es traurig zu sehen, dass wir so von Fall zu Fall nicht wirklich draus lernen.
Ich finde es total interessant. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn irgendwas ist im Umfeld, also jetzt kurz gesprochen, wenn irgendwas schlecht läuft im Umfeld der Nationalmannschaft, ist am Ende des Tages immer Toni Rüdiger schuld. Yes. Das ist tatsächlich sehr verrückt, also in der medialen Wahrnehmung. Was ja eine ganz andere Wahrnehmung ist, zum Beispiel in Spanien, ja, über ihn.
Und auch bei dir, glaube ich, selber. Bei mir selber auch. Und in Spanien wird das eigentlich gefeiert. Also Toni Rüdiger hat so den Spitznamen bei seinen Fans als El Loco, der Verrückte. Aber das ist keine negative Bezeichnung für ihn, sondern die feiern das. Die finden das voll positiv. Ich meine, Real Madrid hat jetzt ja auch eine Geschichte an Innenverteidigern.
Ich wollte gerade sagen, Real hatte Ramos.
Hatte Ramos, hatte Pepe, hatte Hierro. Also das sind schon alles ein bisschen Verteidiger gewesen, die auch mal gerne dazwischen gelangt haben, sage ich jetzt mal so frei. Und das wurde aber geschätzt, ne? Die feiern das und es war jetzt nicht so. Und ich will jetzt gar nicht diese Vergleiche groß aufmachen, aber wenn wir uns an, ich nehme jetzt mal Pepe als Beispiel, erinnern, da war durchaus die ein oder andere Geschichte dabei, die vielleicht an die Grenze des sportlich Verkraftbaren war. Und ich finde, wenn man das in Vergleich setzt zu Toni Rüdigers Aktionen, dann sind wir da bei bei ganz oben an der Grenze und bei irgendwo in der Mitte. Und deswegen sollten wir alle mal auf die Bremse drücken, was Toni Rüdigers Kritik betrifft.
Ja, du hattest ja, glaube ich, in dem Post, ich habe mir den gestern nochmal angeschaut, auch so das Ganze verglichen damit, wie Skandale oder, sag ich mal, Aussetzer von anderen Personen dann medial wahrgenommen werden, ne? Und auch von der Fußball-Community wahrgenommen werden. Also ich habe da jetzt auch irgendwie Kahn als Beispiel genannt, wo das dann irgendwie quasi, also der ja auch durchaus das eine oder andere Mal über die Stränge geschlagen ist, was hat mir letztes Mal Heiko Herrlich ins Ohr beißen war und ja, so, ne?
Am Hals genagt.
Also die Wahrnehmung von anderen Menschen vielleicht mit einer anderen Hautfarbe ist dann immer sehr anders, je nachdem, ne? Also die Bewertung ist einfach eine andere gefühlt, ne?
Ja, nicht mal nur gefühlt. Also das ist auch alles gar nicht zwangsläufig immer nur meine Meinung, sondern das ist alles in Studien und Wissenschaft eigentlich schon längst belegt, dass generell Menschen, aber auch im Sport, natürlich dann Fußballer oder Sportler mit einer, in dem Fall ist es jetzt schwarzen Haut, einfach anders bewertet werden als Fußballer mit einer weißen Haut. Also es ist gar nicht meine Meinung, es ist die Faktenlage. Wenn man sich da einmal ein bisschen reinliest, kommt es auch relativ schnell so, wird auch relativ schnell deutlich. Schwarze Spieler werden anhand ihrer Körperlichkeit, anhand ihrer Aggression, anhand ihrer so Physis bewertet, also eher nur wie so Objekte, wohingegen weiße Spieler eher so anhand ihres Spielintellekts und ihrer Weitsicht auf dem Fußballplatz bewertet werden. Und das sind schon kategorische Unterschiede, wo diese zwei Klassen bewertet werden. Und wenn man sich dann so auf der nächsten Ebene mal Fußballer, jetzt in dem Fall zum Beispiel Innenverteidiger, anhand von gelben und roten Karten anschauen würde, dann würde man ganz schnell sehen, dass Toni Rüdiger nicht auffällig viele gelbe Karten bekommt, nicht auffällig viele rote Karten bekommt, sondern da im Vergleich auf einer Ebene ist mit zum Beispiel Mats Hummels und sogar weniger Karten bekommt als Nico Schlotterbeck. Aber wir sprechen jetzt nicht über Nico Schlotterbeck, als ob er so Risiko für die Nationalmannschaft wäre. Deswegen müsste man sich eigentlich schon immer mal fragen, woher kommt das? Und bei Toni Rüdiger ist es so ein bisschen fast ein Zusammenspiel aus zwei eigentlich für Deutschland wiederum betrachtet Problemfeldern. Erstens, er ist schwarz. Zweitens, er ist ein Moslem. Und in dieser Kombination sollten, glaube ich, die Leute sich mal ganz vorsichtig in ihrer Kritik äußern und immer einmal hinterfragen, warum betrachte ich den jetzt eigentlich anders als einen, zum Beispiel Nico Schlotterbeck.
Ich meine, Toni Rüdiger, also wenn wir uns nun mal auch mal die nackten Fakten anschauen, der war Stammspieler in Rom, Stammspieler bei Chelsea, Stammspieler bei Real Madrid, Stammspieler beim VfB Stuttgart. Ja. Da hast du schon fast alle Top-Ligen in Europa zusammen. Rein von den Zahlen, also auch wenn er zuletzt dann immer mal wieder auch verletzt gewesen ist oder vielleicht nicht immer seine besten Spiele gemacht hat. Er ist natürlich ein super erfahrener Innenverteidiger. Also für mich gab es jetzt eigentlich ehrlicherweise keine Diskussion, ihn nicht zu nominieren.
Ja, voll. Also ich finde, also auch bei der EM letztes Jahr, vorletztes Jahr mittlerweile, der war ein super nicer, sehr, sehr guter, wichtiger Bestandteil dieser Truppe, ne? Also das ist ja, ich finde, das ist also oft an Doppelmoral nicht zu übertreffen, wie da in den sogenannten Expertenrunden mit ihm umgegangen wird, weil sobald er da auf dem Platz, der hat ja Emotionen gezeigt und dann sagen alle, boah, geil, endlich haben wir einen, der mal richtig auf den Putz haut und so. Aber sobald er dann irgendwas macht, was eventuell irgendwem negativ aufstößt, ist ja direkt der komplette Buhmann. Also da gibt's ja gefühlt bei den Leuten gar nichts dazwischen. So, da gibt's, bei ihm gibt's ja nicht einfach, das ist ein, platt gesagt, ein Average-Fußballspieler. So, da gibt's ja entweder ganz hoch oder ganz unten. So.
Ja, und jetzt überleg mal, also ich glaube, das muss man sich mal so als Gedankenspiel selber fragen. Sagen wir mal, Antonio Rüdiger wäre jetzt ein weißer Fußballer aus
Braunschweig.
Braunschweig, so irgendeine weiße Stadt gerade gesucht. Frankfurt war ich das beste Beispiel. Und er hätte die Karriere hingelegt, wie er sie jetzt hingelegt hat. Ne? Also wie Robby gerade schon gesagt hat, Stammspieler bei eigentlich jedem Verein, wo er gespielt hat, Stammspieler bei dem größten Verein der Welt, Champions Leagues gewonnen. Wir würden hier Statuen bauen in Deutschland. So. Aber warum betrachten wir Toni Rüdiger nicht so? Ist ja eigentlich schade, weil Toni Rüdiger ist ein deutscher Nationalspieler. Feiern wir den doch und freuen wir uns doch seiner sportlichen Leistung. Und Julius, was du gerade gesagt hast, das, was Toni Rüdiger natürlich ausmacht als Fußballer, ist eben schon diese Aggressivität. Ne? Das ist ja das, was wir feiern. Der geht in jeden Zweikampf rein, als ob es der letzte ist, den er in seinem Leben haben wird. Wenn wir ihm das aber jetzt wegnehmen würden, wäre er dann noch der Toni Rüdiger? Nein, wäre er nicht. Also was ist das für eine Diskussion? Wir wollen doch genau in Deutschland eigentlich solche Fußballer haben, die nach vorne gehen, die mit Emotionen bei jedem Spiel dabei sind, sei es jetzt Freundschaftsspiel, sei es Nation League, sei es EM oder WM, sei es auch nur irgendwie so ein Trainingsspiel. Und ich finde eigentlich, das, was dann die Realspieler immer sagen, ist so, ja, eigentlich bei Toni Rüdiger muss man sich immer nur fragen, ist es jemand, den du in deinem Trainingsspiel auf deiner Seite haben willst oder lieber gegen den spielen willst? Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wir sind lieber bei Toni Rüdiger im Team als gegen ihn. Und ich finde, damit ist so die Diskussion auch relativ easy zu, weil wir sagen, ey, lieber der ist bei uns als gegen uns. Deswegen lass den doch feiern. Und jetzt mal auf Nationalmannschaft betrachtet, ich glaube, Julian Nagelsmann, so wie ich ihn jetzt einschätze, vielleicht Robby, du kennst noch mal ein bisschen mehr Details, aber der ist ein sehr zahlengetriebener Trainer auf jeden Fall. Der guckt sich das alles nicht nur auf dieser emotionalen Ebene an, sondern der guckt auf jeden Fall 2, 3 tiefer und sieht dann auch, dass zahlengestützt Toni Rüdiger einer der, wenn nicht der beste Innenverteidiger ist, den wir irgendwie haben könnten. Das heißt, lass mal dieser ganze Rumgeschreie von irgendwelchen Expertenrunden raus. Dann sind wir, glaube ich, alle gut beraten, nicht wieder vor so einem großen Turnier so komische Nebenthemen aufzumachen, sondern uns vielleicht mal aufs Sportliche zu konzentrieren. Weil ich glaube, rein aus sportlicher Sicht ist das eigentlich keine Diskussion, die wir führen.
Ja, also du sprichst diese Expertenrunde an. Ich habe jetzt letztens, oder gestern war es, noch so ein Zitat von Basler gelesen, der irgendwie auch komplett Crashout gegangen ist, irgendwie, dass er irgendwie alles Mögliche beim DFB jetzt kündigen will und dass man den Laden eh nicht mehr retten kann, weil Rüdiger mit dabei ist. Also ich glaube, zum einen muss man sagen, wenn ich jetzt Mario Baslers Fehlverhalten vor allen Dingen auf moralischer Ebene aufzählen würde, würde ich das Weihnachtsessen mit Mutti verpassen, hätte ich nicht so viel Bock drauf. Und zum anderen habe ich das Gefühl, dass gerade beim Fall Rüdiger gar nicht das Verhalten von Toni Rüdiger das Problem ist, sondern einfach Diskriminierung und Rassismus. Und ich glaube, man kann es fast so als das benennen, oder Marcel?
Ja, kannst du. Und Toni Rüdiger ist ja auch nicht der erste Fall jetzt in unserem deutschen Diskurs, der irgendwie davor kam, sondern da gibt's einige davor. Mesut Özil hat da eine ganze Geschichte zu erzählen. Jerome Boateng, bei aller Kritik, hat da auch genug Geschichten zu erzählen. Das heißt, ich glaube, wir sollten mal so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und mal hinterfragen, warum die, ich nenne sie jetzt mal Deutsch-Plussen, Nationalspieler, die wir haben, sich irgendwie in diesem deutschen Diskurs gar nicht wohlfühlen und surprisingly auch alle relativ schnell dann, wenn es nach oben geht, irgendwie das Ausland irgendwie als nächste Heimat suchen. Ich mir tut's leid um Toni Rüdiger, weil ich glaube, der Mann verdient das nicht. Ich hoffe, dass es keinem anderen Nationalspieler irgendwie so passiert, weil sei es jetzt Jonathan Tah, sei es ein Bissek, sei es ein Malik Thiaw, also es gibt ja noch ein paar, die auch irgendwie andere Herkünfte haben. Ich hoffe nicht, dass irgendwer von denen eine rote Karte kassiert, weil er eine Notbremse macht und dann wieder so dumme Diskussionen anfangen, weil das gehört zum Fußball dazu. Natürlich kann man darüber diskutieren, ist das Einsteigen in einzelnen Fällen jetzt wirklich so nötig gewesen, aber auf sportlicher Ebene betrachtet bitte diskutieren und nicht wieder irgend so eine komische Moralfrage aufmachen, wo immer es um Rassismus geht. Und wir alle, das muss man auch nochmal dazu sagen, wir alle sind irgendwo schon mal rassistisch gewesen und haben rassistische sozusagen Prägungen, weil das die Gesellschaft ist, in der wir aufwachsen. Aber heißt ja nicht, weil es immer schon so gewesen ist, muss es immer so sein. Und ich glaube, da muss auch von Vereinsseite oder Verbandsseite mehr sozusagen einfach Aufklärungsarbeit entstehen. Weil es gibt ganz viele so versteckte Biases, über die sich die meisten nicht bewusst sind. Und die kann man aber relativ easy aufarbeiten. Aber mit so großen, ich habe da mal ganz viel Ärger bekommen mit dem DFB und der DFL, weil ich gesagt habe, diese großen We Stand Against Racism-Kampagnen bringen nichts. Ich stehe immer noch dazu. Sorry, DFB und DFL. Ich glaube, man muss da so ein bisschen mehr ins Fundament gehen und einfach diese versteckten Sachen aufarbeiten. Und wir haben die leider noch nicht so wirklich, die Arbeit.
Ja, also gerade Basler, das muss man noch, glaube ich, ein bisschen einordnen. Ich will ihm jetzt hier nicht komplett irgendwie was andichten. Der hat sich ja, glaube ich, auch öffentlich mal gegen die AfD gestellt und sowas. Also ohne jetzt hier den kompletten Schuh aufzumachen Richtung Rassismus. Aber da schwingt schon einfach irgendwie was mit, was mich enorm stört einfach. So kann man es, glaube ich, sagen.
Ja, ja, und wichtig noch, ne? Nur weil jemand rassistisch war, macht das einen nicht zum Rassisten. Also es sind schon kategorische Unterschiede. Die meisten von uns sagen irgendwo mal was Rassistisches, heißt aber nicht, dass alle Rassisten sind. Das ist, glaube ich, wichtige Unterscheidung. Ja. Und das ist ganz oft Rassismus, den man sozusagen selbst internalisiert hat und so auch unbewusst irgendwie vermittelt. Macht einen nicht zum Rassisten, aber man sollte sich schon jetzt zum Beispiel bei Toni Rüdiger immer hinterfragen, wo kommt meine Kritik her? Ist die Kritik irgendwie in sportlicher Evidenz wirklich auch basiert? Oder ist es wieder nur irgend so eine Spielunkenwahrnehmung und die schmeiße ich jetzt einfach mal raus und habe dir aber eigentlich erstens vielleicht einiges selber auf dem Buckel, das ich erstmal hinterfragen sollte, wenn wir jetzt gerade über Mario Basler sprechen, und dann das am besten doch einfach beim Sportlichen belassen. Und ich glaube, Julian Nagelsmann hat es ja ganz gut gesagt, und ich war auch froh, dass Julian Nagelsmann Toni Rüdiger da verteidigt hat und gesagt hat, ey, wir hatten diese Diskussion nach seinem Copa del Rey Ausraster, darf man ja so sagen. Und gerade zu dem jetzigen Foul vor 3 Wochen, wo er dem anderen mit dem Knie so auf den Kopf gefallen, gestiegen ist, man weiß es nicht, hat Julian Nagelsmann auch gesagt, ey, es gibt einen VAR, es gibt Schiedsrichter, es gibt sozusagen die sportliche Liga-Instanz, die das Ganze auch hätte ahnden können, haben sie nicht. Von daher ist eigentlich das Ding zu.
Sollen wir mal Richtung sportlich dann auch gehen, wenn du jetzt gerade schon Nagelsmann angesprochen hast. Ich glaube, Rüdiger wird am Freitag gegen die Schweiz nicht starten. Ich habe mal ein Head-to-Head mitgebracht, was wir gerne mal zusammen machen können.
Sehr gerne.
Schweiz gegen Deutschland. Ihr könnt euch gemeinsam auf euren jeweiligen Favoriten einigen.
Ja.
Ich habe mir, wie gesagt, gestern noch einen Schweizer Fußball-Podcast reingezogen. Du hast dich auch noch informiert,
was die
Startelf sein könnte. Deswegen haut uns nicht in den Kommentaren wieder auseinander, weil ihr sagt, wie quatschig stellt ihr denn auf? Bei der deutschen Nationalmannschaft, also bei der Aufstellung, habe ich mich an Lothars Aufstellung orientiert. Mhm. Abgesehen davon, dass er damals noch nicht wusste, dass Pavlovic und Metscher nicht dabei sind. Deswegen habe ich 2 andere Sechser aufgestellt. Also, falls ihr irgendwie Probleme damit habt, schreibt gerne Lothar. wir fangen an im Tor. Kobel gegen Baumann.
Ey, das ist halt direkt ein Brett, ne? Also ich gehe, das sind 2 außergewöhnliche Torhüter. Das ist richtig fies. Das ist ein 50-50-Ding, oder?
Ja, es ist ein 50-50-Ding. Ich würde ehrlicherweise sogar zu Kobel tendieren.
Ja, Kobel ist außergewöhnlich. Baumann ist brutal solide, aber ich würde sagen 50-50 gehe ich mit einer Bauchentscheidung Kobel.
Okay, Kobel it is. Dann gehen wir auf Widmer gegen Kimmich.
Kimmich, ja. Immer Kimmich, oder?
Immer Kimmich.
Ja.
Immer Kimmich, da gibt es, glaube ich, nicht so viel Diskussion in den Kommentaren.
So, jetzt 2, die schon mal oder auch noch das Dortmund-Trikot tragen oder getragen haben. Akanji gegen Schlotterbeck.
Akanji, überragender Spieler, Champions-League-Sieger, im Moment nicht in der super Top-Form, deswegen würde ich in dem Fall zu dem deutschen Innenverteidiger gehen und nicht zu dem Schweizer.
Ja, gehe ich mit. Ich glaube, wir brauchen auch für Nico Schlotterbecks Karriere jetzt so eine Prime-Summer bei der WM von Nico Schlotterbeck, dann guter Wechsel in andere Gefilde, vielleicht nach Süddeutschland, man weiß es nicht. Aber ich glaube, so für ihn wäre gut, jetzt ein bisschen mehr zu spielen. Und ich sehe es da auch.
Ist Akanji nicht so unnormal gut im Kopf rechnen oder so?
Was, ja, kennst du die Videos? Das ist nicht normal.
Das ist so witzig, so irgendwie aus irgendwelchen Schweizer Talkshows, wo er plötzlich einfach so kompletten Taschenrechner darüber
hat. Das ist nicht normal. Und damals haben sich ja ein paar Leute gewundert, warum holt Pep den zu City? Hat er gezeigt, ne? Champions League Sieger geworden. By the way, auch noch ein unfassbar sympathischer Typ.
Ja.
Aber jetzt gerade so nicht, wirkt mir so ein bisschen, als sei er nicht mehr ganz in seiner Prime.
Ja, nee, der hat ihn geholt wegen Financial Fair Play. Da musst du durchrechnen, ob das irgendwie...
Stark. Stark. Wir gehen zu Elvedi gegen Tah.
Ich bin ja riesen Nico Elvedi-Fan. Krieg dafür immer mal wieder einen auf die Mütze. Grüße gehen raus, Nico. Aber Jonathan Tah ist schon eine Maschine und eine Klasse besser, oder?
Ja, Jonathan Tah absolut. Für mich sogar gesetzt für die WM.
Ja.
Oh, okay. Dann Rodriguez gegen Raum. Auch wieder so ein Erfahrener auf der Seite.
Ja,
der Schweizer, ne?
Ey, die Schweizer haben so 4-5 Jungs in ihrer ersten Elf, die über 30 sind. Das ist so eine abgezockte Truppe. Die spielen wahrscheinlich so ihr letztes Turnier miteinander.
Ich finde, der Rodriguez so ein wilder Spieler.
Ey, was für eine Karriere.
Der war ja schon bei Wolfsburg, als ich, glaube ich, noch Klettverschlussschuhe getragen habe.
Ja, und eigentlich war er, und Shoutout an den Typen, der war eigentlich bei Wolfsburg schon eine Legende irgendwie.
Ja, und der jedes Mal wieder, wir arbeiten ja beide dann auch noch bei der Europa League viel, der taucht ja jede Saison wieder irgendwo im internationalen Geschäft auf und zockt da einfach grundsolide.
Ja.
Das ist so geil.
Total, ich bin mal vor der letzten EM, aber ich war bei einem Testspiel für RTL Schweiz gegen Österreich und vor Ort in der Schweiz für RTL haben wir es übertragen mit Paddy Helmes zusammen und die haben gequatscht, die kannten sich ja noch aus Wolfsburger Zeiten, das musst du dir mal reinziehen. Also Paddy Helmes war mein Co-Kommentator, Paddy Helmes Karriere, aktive Karriere als Spieler, ist gefühlt so lang her und er hat mit Rodriguez noch zusammengespielt, Alter, weißt du?
Ja, ja.
Wie krass ist das?
Ja.
Also, trotzdem David Raum, was sagst du? Schwer, ne?
Boah, ist mir eigentlich immer unangenehm, gegen deutsche Nationalspieler zu schießen. Aber ich würde Rodriguez nehmen, weil, korrigiert mich, falls ich falsch liege, Rodriguez absoluter Setpiece-Spezialist.
Mhm. Ja.
Freistöße. Ja. Ich glaube auch Ecken von der rechten Seite und ich glaube, die geben sich nicht so viel im Verteidigungsspiel. Aber wenn du mir jetzt da noch so einen Freistoßspezialisten Add-on Plus mit reingibst bei ihm, dann würde ich sogar Rodriguez mitnehmen.
Wir gehen mit Rodriguez.
Okay.
Und das Krasse ist, der Typ ist nicht 43, ne? Der ist 33.
Er ist Anfang 30, ja.
Das ist richtig krass. Gehen wir mit Rodriguez. Sau viel europäische Top-Erfahrung.
Ja. Xhaka gegen Goretzka.
Boah. Xhaka ist in der Lage, ein Mittelfeld so derartig zu dominieren. Und gerade gegen eine jetzt, sagen wir mal so, deutsche Nationalmannschaft, die so in der Konstellation noch nicht so viel zusammengespielt hat, wenn wir das sozusagen wirklich Head-to-Head sehen. Mhm. Und eine Schweizer Mannschaft, die so erfahren zusammen ist. Und er weiß immer genau, was er tut, Xhaka. Und da, in der eingespielten Truppe erst recht, gehe ich auch mit Xhaka.
Ja, ich finde auch, dass das Add-on Premier League ordentlich Erfahrung gesammelt ist, da auch nochmal irgendwie ein ausschlaggebender Punkt, ne?
Ja.
Und wenn ich mich nicht komplett irre, spielt er auch eine solide Saison in der Premier League, deswegen würde ich safe mitnehmen.
Danach kommen wir zur ersten Personalie, wo ich mir nicht sicher bin, ob sie spielen wird. Bei Deutschland Stiller und auf der anderen Seite Freuler. Also bei Freuler bin ich mir sicher eigentlich, bei Stiller bin ich mir nicht sicher, weil da kann auch groß, stark, keine Ahnung, aber...
Ja, also ich finde es krass, also wenn Stiller spielen würde, wäre es echt ein Plot-Twist, weil Nagelsmann setzt sich auf der PK hin und sagt, wir sehen Stiller auf gar keinen Fall in der ersten Elf, dann nominiert er ihn gar nicht, dann macht er diesen Mega-Fehler gegen Porto, der zur Entscheidung führt für Porto, dann nominiert er ihn nach und wenn er dann spielen würde, das wäre wirklich wild. Ich halte ja Stiller für einen, so geilen Fußballer, hab aber so ein bisschen auch die Argumentation von Nagelsmann verstanden. Also ich persönlich würde mir Stach auf der Position wünschen, weil ich glaube, Stachi hat was, was andere Spieler nicht haben in der deutschen Nationalmannschaft. Der hat was ganz Besonderes. Unglaublich spielintelligent. Nicht, dass die anderen es nicht sind, aber abschlussstark. Auch wenn Nagelsmann sein Kopfballspiel kritisiert hat. Aber da sind wir auch beim Thema in England. Frag mal Jürgen Klopp. Leeds, wo er spielt, gehört ja auch zum RB-Netzwerk.
Stimmt.
Was der von Stach hält. Also, richtig guter Kicker. Wie dem auch sei, ich gehe mit Remo Freuler, 33, super erfahrener Typ, seit Ewigkeiten Nationalspieler, international erfahren. Remo Freuler, würde ich sagen, also es könnte sein, dass die Schweizer uns im zentralen Mittelfeld dominieren. Was sagst du?
Mir hat die Argumentation, die du gerade hier aufgelegt hast, sehr gut gefallen. Ich gehe da bei allem mit, sowohl bei der Stiller-Bewertung als auch bei allem anderen. Ja, warum nicht? Und ich glaube auch, weil wir uns in Deutschland nicht so ganz sicher sind, wen wir da eigentlich aufstellen sollen oder genau. Zumindest das so ein bisschen unklar ist, würde ich aus Prinzip mit der Schweiz gehen, weil das ja offensichtlich klar ist.
Zu Freuler gibt es auch noch eine sehr witzige Story.
Echt? Was denn?
Erzähl mal.
Doch nicht. Achso.
Hier wird
es war ein anderer Schweizer Nationalspieler.
Ah ja.
Aber Noah kann gleich mal erzählen.
Wir haben Noah D. Wagner immer bei uns im Hintergrund. Der macht geile Fotos und der hat gleich noch was zu erzählen. Okay.
Absolut, absolut. Wir machen aber erstmal weiter mit Ndoye gegen Sané.
Also Ndoye ist ein sensationeller Kicker in der Schweiz. Ich habe vorher mit einem Schweizer Kollegen gesprochen, der da fürs Öffentlich-Rechtliche die Spiele kommentiert. Super begeistert von Ndoye. Der ist mir bei diesem besagten Testspiel gegen Österreich auch schon aufgefallen. Wirklich auf der Seite gibt der richtig Power, spielintelligent. Sehe ich vor Sané. Ich habe jetzt Sané in seinen Einwechslungen bei Gala gesehen, hat mich jetzt nicht komplett hinten überfallen lassen.
Ja, ich finde es eigentlich so schade bei Leroy Sané, weil ich glaube, so rein fußballerisch ist das so nach oben hin, eigentlich gibt es keinen Deckel, was er könnte.
Ja.
Auf dem Platz ist dann leider nicht immer ganz so. Nicht ganz so stark, wie wir uns das, glaube ich, alle erhoffen würden. Deswegen, ja, vielleicht ist Sané der bessere Moments-Spieler. Wir müssen irgendwie bei Sané diese Moments rausholen, einwechseln zur 60. und dann soll er da so Lauf über die rechte Seite, langes Eck mit links, das kann er eigentlich immer ganz gut. Deswegen, ich gehe mit Robbie.
Ndoye, auch England erfahren bei Nottingham Forest. Da sage ich, in dem Fall ist die englische Liga stärker als die türkische und gehe mit Ndoye.
Es zeichnet sich ab, dass die Schweiz hier gerade führt, ne? Wir gehen mit Rieder gegen Gnabry.
Boah. Also Rieder war ja Unterschiedsspieler in diesem wichtigen Schweizer Spiel in der Quali gegen Schweden. Gnabry ist auch immer so ein Ding, ne? Also ich sage Gnabry an Tagen, wo er von der Muse geküsst ist, denke ich immer, so eine Art Spieler haben wir in Deutschland noch nicht gesehen. Und an Tagen, wo gar nichts geht, wundere ich mich manchmal und sage, hat er mitgespielt überhaupt?
Ja, leider ja. Aber ich habe das Gefühl, Gnabry hat so seinen zweiten Frühling irgendwie ein bisschen entdeckt. Deswegen baue ich jetzt einfach mal darauf, dass da die Muse weiter irgendwie ihre gute Tage hat und ihn weiter küsst.
Ja, und in dem Fall
um beim Bild zu bleiben.
Fabian Rieder spielt bei Augsburg, Serge Gnabry bei den Bayern.
Es wurde auch schon gegen Bayern gewonnen seitens Augsburg.
Das stimmt, aber sind wir in dem Fall Team Gnabry.
Okay, Team Gnabry, aber Rieder ist jetzt, glaube ich, der, zu dem Noah was erzählen kann.
Noah, komm, sag mal rein.
Noah, komm mal, du kannst komm hier mal. Einfach reinkommen.
Komm mal hier ans Mikro. Applaus für Noah D. Wagner.
Du kannst dich auch einfach...
Sieht so schick aus, aber...
Das ist der Mann hinter den geilen Bildern. Ihr hört uns ja wahrscheinlich zu, ja. Aber ich kann euch sagen, für all die es nicht sehen, es ist ein wahnsinnig gut aussehender Mann, der am Sonntag in der Kreisliga in Köln getroffen hat.
So sieht's aus.
Nur erzähl, was ist
mit Rieder? Ja, kleine Anekdote habe ich eben dem Julius noch erzählt vor dem Dreh.
Mhm.
Wann war das? Vor 12, 13 Jahren oder so hatten wir ein Turnier mit meiner Jugendmannschaft.
Ja.
Und wir hatten da so eine Gastmannschaft am Start, das war der FC Basel. Und zu der Zeit hat Fabian Rieder bei Basel gespielt.
Okay.
Und bei uns musste jeder zwei Gastspieler aufnehmen. Und bei mir war das Fabian Rieder und der hat in meiner Bettwäsche geschlafen.
Nein!
Doch.
Nein.
Und irgendwann bei der WM 2022 habe ich Schweiz gegen Brasilien geguckt.
Ja.
Und sehe in der Startaufstellung Fabian Rieder und ich denke so, Moment mal, zu meinem Papa, der hat hier gepennt. Und Tatsache war der das. Und ich muss mal ein Bild nochmal raussuchen, aber ja, er hat es zur WM geschafft und ich in die Kreisliga A.
Wahnsinn.
So viel steht fest.
Ja, aber du hast getroffen in der Kreisliga A letzte
zweimal,
Woche.
Ne?
Ja, bitte, also ich bitte euch.
Nach der Nacht vor allem.
Wahnsinn.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Ja.
Fabian Rieder hat, habt ihr Kontakt noch, ne?
Ich hab den dann geschrieben, weil ich hatte ja noch seine Nummer und das war auch noch seine aktuelle Nummer. So gesehen, so, ich war so voll perplex halt. Ich habe so geschrieben, irgendwie viel Erfolg oder so noch bei der WM.
Ja.
Und er hat dann auch so geschrieben, ja, schöne Grüße aus Katar und so, danke, bla bla bla. Ich habe halt seinen Weg damals nicht mehr danach verfolgt, so großartig. Und ja.
Wahnsinn.
Was hat Fabian Rieder gefrühstückt?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Also wir rufen Fabian Rieder gleich mal an.
Brötchen mit Fleischwurst oder sowas. Ich
weiß. Das hat ihn so weit nach vorne gebracht.
Ja, vermutlich.
Wir rufen Fabian Rieder an, er soll mal hier zu Gast kommen.
Nach vorne.
Was? Du hast ihn nach vorne gebracht, ja?
Frühstück des Hause Wagners.
Wahnsinn.
Ja, verrückte Story.
Unglaublich. Was für eine Geschichte. Noah D. Wagner. Einmal den Podcast auch applaudieren.
Jawohl.
Hier. Das ist stark.
So wie Kwasniok auf der PK.
Top.
Ja, ja.
Ich verabschiede mich.
Ja, stark.
Geil. Gut, wir haben noch zwei Jungs auf der Uhr. Vargas gegen Wirtz. Also zwei Positionen. Vargas gegen Wirtz.
Vargas, geiler Kicker, ne? Richtig, richtig geiler Kicker. Aber ich finde, das Wort Baller ist für Florian Wirtz erfunden worden. ich sag Florian Wirtz.
Ja, ich würde sogar noch einen draufsetzen. Ich glaube, sogar Icon ist für ihn erfunden worden. Also deswegen glaube ich,
das wird zitiert.
Stark, ne? ich glaube, wir müssen den immer spielen, immer wenn es geht. Einfach immer Florian Wirtz den Ball geben. Baut das System um Florian Wirtz drumherum. Also Zauberfuß trifft, reicht wahrscheinlich gar nicht. Und ich glaube auch so bei Liverpool, der kommt langsam in England an. Das ist einfach nochmal ein ganz anderes Niveau als vorher. Deswegen Florian Wirtz.
Ja.
Ja, gehe ich mit.
Habt ihr den Clip gesehen, wie er in Köln angekommen ist?
Ja, und von den Jungs und Fotos da gemacht hat. Ne?
Ja.
Ja. Dann vorne drin, sehr viel diskutiert, die Position in Deutschland. Ich habe hier Embolo gegen Havertz stehen. Real Embolo, Alter, der hat auch mal im Derby gegen Köln getroffen, das hat mich so genervt. Das aber ist eine andere Geschichte.
Kann unfassbar gut den Ball halten und dürfen wir nicht vergessen, ist auch nochmal ein anderer Breel Embolo, als wir ihn aus der Bundesliga kannten. In der Schweiz sehr geschätzt. Ja, also ich würde ehrlicherweise bei Deutschland nicht Kai Havertz aufstellen, sondern Dennis Undav, aber das ist eine andere Geschichte.
Danke.
Also das ist Lothars Aufstellung, ne? Deswegen alle Beschwerden gerne per. Nee, macht's nicht. Nicht per jemand.
Also, aber Kai Havertz war einfach so auch so insgesamt so wahnsinnig lange verletzt. Klar ist er jetzt wieder da und trifft ja auch, aber für mich ist er gut. Dennis Undav ist auch kein klassischer Neuner, sondern kippt immer hinter Demirovic ab. Aber ich finde, dass da einer stehen sollte, der eine Quote hat, fast wie Mbappé und genauso viele Scorer, glaube ich, wie Harry Kane. Der sollte dann spielen. Vielleicht sollte man nach der langen Verletzungshistorie Kai Havertz eine halbe Stunde hinten raus von der Bank geben.
Ja, 100%. Also ich, bei sowas verstehe ich nicht, wie wir da überhaupt eine Diskussion führen können, ob Dennis Undav da spielen soll. Also du hast ja gerade die Statistiken alle genannt, Robby. Was ist die Frage?
Ja.
Wir wollen jemanden, der vorne drin ist, der Tore schießen kann. Hä? Wir haben jemanden, der vorne drin ist und Tore schießen kann.
Ja.
Und dann stellt Lodder jemanden auf. Bei aller Liebe, Kai Havertz, auch super Typ, aber der viel verletzt war, der jetzt auch in der Nationalmannschaft mir nicht den Vibe gegeben hat, als ob wir da Miro Klose 2.0 vorne drin haben. Deswegen lass doch den Typen da hinstellen, der alles wegfeuert, was man wegfeuern kann. Deswegen, wenn du mir jetzt den Vergleich gibst, Embolo Havertz, muss ich irgendwie Embolo sagen, aber wenn du mir die realistischere Zusammensetzung gibst, Embolo Undav, gebe ich Undav.
Sage ich auch. Also ich sag Dennis Undav, größer Embolo. Embolo, größer Havertz.
Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das Undav starten wird.
Ja.
Ich glaube das nicht. Also Lothar hat das so ein bisschen begründet mit dem Zusammenspiel mit Gnabry, die sich dann auch so ein bisschen dann irgendwie die Bälle so ein bisschen zustecken können. Und ich habe mit ein paar Leuten geredet. Wir hatten ja Stuttgart jetzt auch in der Europa League. Es gibt einige, die sagen, dass es ein dickes, dickes Problem gibt zwischen Nagelsmann und Undav. Und zwar auf einer menschlichen Ebene.
Und krass.
Das ist also es wirkt nicht ganz rund.
Also so, das muss man auch sagen, ne, beim Spiel gegen Porto, ne, wenn Diogo Costa, der portugiesische Torhüter, da nicht wieder eine Weltperformance zeigt, macht Undav wieder zwei Dinger und bringt wahrscheinlich den VfB dann doch noch irgendwie ins Viertelfinale. Diese Schüsse da, die gehalten wurden von ihm, das sind wieder so klassische UNDAF, so Instinktfußballer, ansatzlos. Der macht Dinge, die sehen andere im NLZ ausgebildete Spieler, vielleicht Abwehrspieler gegen ihn nicht. Ich finde, UNDAF ist der Cheatcode, habe ich schon mal hier gesagt, muss für mich gesetzt sein.
Ja, ich 100%. Aber Julia, erzähl mal mehr von diesem UNDAF-Nagelsmann-Beef. Das klingt wieder interessant. Also ohne jetzt hier Fitner machen zu wollen, aber das ist, wenn du da schon die Inside-Knowledge hast, da ein paar Infos mehr, wäre gut.
Ja, es ist ja irgendwie so gewesen, dass sie nicht miteinander irgendwie kommuniziert haben. Nagelsmann hat ja auch auf der PK gesagt, dass er UNDAF halt so ein konzeptmäßig irgendwie mitgegeben hat, was er jetzt machen müsste, um irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu spielen. Und ich glaube, du hast es gerade gesagt.
Habe ich übrigens auch ganz schwierig gefunden, diesen O-Ton auf der Pressekonferenz. Absolut. Weil wenn du Dennis UNDAF, der ein Instinktspieler ist, gewisse Sachen erklärst, was er zu tun hat, um zu spielen, und dann der Kopf angeht, finde ich schwer.
Ja, und das
finde ich ganz kurz, um da nur ein, ich finde es auch nochmal schwierig auf sozusagen Verbands- und Vereinsebene, weil du versuchst jetzt Dennis UNDAF irgendwie so ein bisschen umzudrehen. Was sagt denn der VfB Stuttgart dazu, dass deren Nummer 1 Stürmer, der alles wegbombt, auf einmal jetzt sein Spiel umstellen muss, um in der Nationalmannschaft dann spielen zu dürfen? Also ich habe es auch als das falsche Signal irgendwie ein bisschen wahrgenommen.
Ja,
genau. Also ich habe gerade reingereicht bekommen von Noah Leveling, reist verletzt ab.
Oh!
Scheinbar.
Finde ich sehr schade. Ja. Sehe ich sehr gerne. Hat ja schon gegen Porto im Rückspiel nicht gespielt, war ja angeschlagen, hat sich gegen Leipzig verletzt. Schade, boah, weil das ist so ein 1-gegen-1 Spieler, den du von der Bank bringen kannst, den wir unbedingt brauchen bei der WM, ne?
Genau, aber um den Punkt gerade nochmal aufzumachen, du hast es jetzt gesagt, ne, mit dem NLZ, und ich glaube, Nagelsmann ist sehr darauf fokussiert, so Spieler zu haben, die sehr lange in Nachwuchsleistungszentren so ausgebildet wurden, wie Fußballer halt aktuell ausgebildet werden. Mhm. Und UNDAF ist da so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Störenfried in der Denke, dass Fußballer genau so ausgebildet werden müssen.
Ja, ich finde UNDAF total wichtig als Ballonspieler. Entschuldige bitte.
Wie erfolgreich waren wir mit diesem Konzept NLZ Good Kids einfach nur als Nationalmannschaft zu haben? Frage in den Raum. So.
Ja, ja, es geht so, sage ich mal. Es geht so.
War jetzt so ein bisschen mager, weiß ich nicht. Und ich sag mal, die anderen Nationalmannschaften haben jetzt schon auch nicht geile Spieler irgendwie bei der WM dabei. Frankreich hat so All-Stars einfach nur noch.
Ja, ja, ja. Allstars mit sehr, sehr wilden Klamotten auf jeden Fall. Also der Helm von Olise hat mir schon einiges gegeben.
Das ist mein Highlight. Ich warte immer nur auf die Ankunft der französischen Nationalmannschaft bei der Nationalmannschaft, um modisch wieder was zu lernen.
Ja. Wo kommst du bitte nächstes Mal auch mit so
einer, wie trage ich mein Hosenbein? Und so weiter. Das lerne ich alles bei der Equipe Tricolor.
Ach ja, herrlich, herrlich. Also Havertz oder Embolo? Wir haben es immer noch nicht. Also Havertz in dem Fall oder Embolo. Nee, du hast eben gesagt Embolo, ne, Marcel?
Ja, ja, ich habe es so wie Robby gehalten. Ich meinte Embolo größer Havertz, aber UNDAF größer Embolo. Ja. Finde ich, ist fast sehr gut zusammen.
Valid.
Ich glaube, damit ist Schweiz vor, oder? In unserem Ranking.
Ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bei der Schweiz. Ja, 6 zu 5.
Ich sag euch, das wird eine ganz, ganz schwere Kiste gegen die Schweiz. Es ist ja nur ein Testspiel, aber ey, Deutschland spielt in der Schweiz, ich meine in Basel, ne? Mhm. Die Truppe, wie gesagt, ist total eingespielt, haben zwei mit Chaka und Freuler Typen im zentralen Mittelfeld, die denken und lenken, da weiß der eine, was der andere tut. Das ist eine total eingespielte Truppe. Natürlich hat Deutschland individuell, würde ich jetzt mal sagen, mit Sicherheit die Nase vorn. Also was einzelne Spieler gerade angeht, aber nicht was die Form angeht. Dazu eben diese Schweizer Eingespieltheit. Jetzt in dem Stadium, sage ich mal, ne? Ich glaube, wenn wir hinsichtlich einer WM denken, wenn sich das alles positiv entwickelt für Deutschland, bei einer WM müsste Deutschland die Schweiz eigentlich schlagen. Aber ich sag jetzt in der Phase im März, wird's ein ganz, ganz schwerer Ritt für Deutschland in Basel.
Ja. Also ich glaube, wir halten das so wie Robby, dein Vater, mit Immobilien-Tipps und Investitionen. Wir tippen jetzt mal gegen Deutschland und hoffen dann, dass Deutschland doch gewinnt.
Absolut, absolut.
Ich bin übrigens am Freitag da.
Ja?
Für RTL.
Ja, sehr gut.
Und ich frage mich
ein bisschen, geiles Stadion.
Ich frage mich so ein bisschen, ob ich reinkomme, ja. Weil es gab einen Artikel aus dem Mai 2025. Deutscher Influencer motzt über Schweizer Stadien. Beim deutschen Content-Creator Julius Fellermann herrscht große Verwirrung, wenn es um Schweizer Fußballstadien geht.
Ich habe damals
ein Reel gemacht. Wir waren mit zwei Kollegen im Schweizurlaub, bisschen wandern und sind auf dem Rückweg für ein FC Basel Sherdan Shaqiri Trikot zum Stadion von Basel gefahren und haben uns das Ganze von außen ein bisschen angeguckt. Und das ist ja so eine, das musste ich dann am eigenen Leib erfahren, eine sogenannte Mantelnutzung.
Ja.
Das ist im Zweifel 6 Tage die Woche ein Einkaufszentrum oder 5 und an einem Tag dann ein Fußballstadion.
Ja.
Das heißt, der Mittelpunkt ist irgendwo über der Decke vom Zara gefühlt. So.
Ja. Ja, das ist.
Ich finde das, also sorry, wenn ich hoffe, dass jetzt geht nicht wieder irgendwas los, aber ich finde das sowas von seelenlos, ohne drin gewesen zu sein, ehrlich zu sein. Aber das ist so komisch.
Das ist ja öfter so in der Schweiz. Ja. Ich habe das besagte Spiel Schweiz-Österreich angesprochen. Das war in St. Gallen. Das ist sehr ähnlich. Also wir mussten auch übers Einkaufszentrum rein.
Ja, das ist
wirklich verrückt. Aber in Basel drin, meine ich sozusagen, die Stimmung, die ist schon ganz gut. Aber ich weiß, was du meinst. Das wirkt erstmal sehr ungewöhnlich.
Das ist so komisch. Ich fand's, ja. Schauen wir mal, ob ich Samstag
Freitag reinkomme. Mal gucken, ob Fellermann reinkommt.
Ja, ich denke mal, es wird gehen.
Ja.
Junge, so, ja. Damit haben wir das Thema abgehakt, oder?
Ja, absolut. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung hier, würde ich sagen. Ne? Grüße nach Berlin. Ihr könnt das jetzt vielleicht nicht sehen, aber der Mann sitzt vor einer sowas von perfekt gestrichenen weißen Wand. Unfassbar. Das sieht nach Perfektion aus.
Ja, warte mal, das zeigt die richtige Richtung. Ich habe mich an so englischer Optik irgendwie versucht zu orientieren.
Wahnsinn.
Schöne Grüße an meinen Vermieter. Du weißt von nix, du hast das jetzt einfach nicht gesehen. Ich wurde jetzt hier gedoxt einfach. Ja, danke schön. Ja, ich habe es versucht. Ich habe auch überlegt, wo ich mich hinsetze, weil ich habe jetzt keine so wirklich schönen, andersfarbigen weißen Wände. Aber vielleicht muss ich mir mal so ein paar Trikots oder so. Nee, kriege ich Ärger mit meiner Freundin.
Ja.
Ja, es bleibt bei weißer Wand, sorry.
Kannst du zu Hause nicht bringen, ja. Ich kam neulich auch ganz stolz mit irgendeinem Retro-Trikot um die Ecke und also sie hat gesagt, das kannst du gerne beim Sport tragen. Es findet hier an keiner Wand ein Zuhause.
Nee, ich hab PTSD von so schönen Fußball-Memorabilia. Ich hatte mal von EM 2004, wenn ich mich nicht ganz irre, gab es so eine Adidas-Kampagne mit so den größten Fußballstars unserer Generation jetzt auf so Vespas, wo die so posiert haben. Wer erinnert sich? Adidas-Kampagne. Hatte ich so ein riesiges Plakat, Zinedine Zidane mit originaler Unterschrift.
Boah.
War aber natürlich, weil es dann zu dem Zeitpunkt auch schon so 16 Jahre oder sowas alt war, war schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ich hatte das aber immer an meiner Wand hängen, bin dann ausgezogen und beim Auszug hat meine Mutter es weggeschmissen, weil sie meinte, ja, es
oh mein Gott.
Ist ja in die Jahre gekommen. Und da habe ich erstmal einen Ausraster gehabt, weil Zinedine Zidane mein absoluter Lieblingsspieler. Und dann hat sie mir dann das neu gekauft, aber halt ohne die Unterschrift. Und dann meinte ich so, ja. Mama, bei aller Liebe, ist super, wirklich Herzensaktion. Aber die Unterschrift hat schon besonders gemacht. Und seitdem halte ich mich von allem, was ich irgendwie mit Herz irgendwo an die Wand hängen könnte, mit Fußball, glaube ich, fern, weil ein Heartbreak war zu viel.
Die Mütter wieder, ey. Meine Mutter hat mal meine komplette 90er-Jahre Autogrammsammlung weggeworfen. Und warum auch immer, ein Autogramm aufbewahrt. Und das war Uwe Grauer, Innenverteidiger von Uerdingen, Alter. Die damals in der ersten Liga spielten. Absolut Wahnsinn. Alles andere hat sie weggeworfen. Originalunterschriften, Otto Rehhagel, Andreas Herzog und so weiter und so fort, alles weg. Aber Uwe Grauer ist mir geblieben, den halte ich auch in Ehren zu Hause.
Sehr gut.
Ja. Immerhin.
In diesem Sinne, Gruß an die Mama, Dankeschön.
Danke euch, noch einen guten Talk und Grüße an die Community, ja? Macht's gut.
Jawohl, danke. Ciao mein Lieber.
Au revoir, wir sehen uns.
Ciao, macht's gut.
Ciao. Bis dann. Der ist aber nett.
Super Typ.
Absolut.
Überragend.
Absolut,
überragend. Ja.
Das Geile ist das Undankbare für unsere Gäste immer. Ah, jetzt manchmal steht da noch so ewig ein Standbild.
Demi stand hier, glaube ich, noch bis zur nächsten Sendung. Ja,
absolut. Was ihr jetzt nur hören konntet. Wahnsinn. Junge, Nazio-Thema wird auf jeden Fall noch eines werden. Ich glaube, da sprechen wir auch noch in 2 Wochen drüber.
Wahrscheinlich,
ne? Ja. Jeden zweiten Mittwoch erscheinen wir ja. Lass uns aber nochmal sprechen über die wilden Dinge, die gerade in der Bundesliga geschehen. Für mich überraschend, neuer Sportdirektor beim BVB wird nicht Julius Fellermann.
Ja, also dafür hat das Studium nicht gereicht.
Komisch, warum holt Borussia Dortmund nur Spieler aus der A-Jugend vom FC? Ja, ja. Aber das ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort, ne? Nils Ole Boeck. Für mich ein absoluter Perlentaucher. Sensationelle Idee von Borussia Dortmund. Nicht irgendwie, man dachte ja irgendwie eigentlich, es wird Krösche. Und dann holt man den. Ich finde es eine überragende Idee.
Ja, ich bin mal sehr gespannt, also weil so der ganz, ganz große Verein war jetzt bei ihm in der Vita noch nicht da.
Ja, ne? Keine also, große Karriere gemacht, auch als Fußballspieler.
Genau. Wobei, ich habe ja aufgeschrieben, 1600 Minuten mit Großkreuz und 1100 Minuten mit Marco Reus auf dem Platz.
Ja, das ist
legendären RW Ahlen.
Voll. Ich habe ja sehr viel Radio Dritte Liga in meiner Anfangszeit als Kommentator kommentiert und ich habe hier, glaube ich, schon mal diesen Schwank erzählt. Das war wirklich ein wildes Trio. Also Kevin Großkreuz und Marco Reus vorne. Ich war oft im Verse-Stadion in Aalen und da hat Nils Ole Boeck hinten auf der 10 gezupft. Ich meine mit der Rückennummer 31, aber das fand ich irgendwie immer cool.
Schweinsteiger-Vibe.
Ja, genau. Super, super intelligenter Spieler. Sehr belesen, weiß ich noch. Er hat da immer so in seiner Zeit bei Rot-Weiß Aalen hat man mal gesagt, oh, der hat richtig viel auf dem Kasten, Abitur gemacht, noch als Spieler, auch studiert, kommt ja aus Beckum, sehr bodenständiger Typ.
Ja.
Und vor allem hat der ein Geschäftsmodell für Elversberg entwickelt, das so seinesgleichen sucht. Ne? Er hat ja diese Laien von jungen Spielern, die in der Bundesliga erstmal keine Chance bekommen haben, betrieben und das dann aber total clever gemacht. Also er hat Elversberg damit nicht nur geile Spieler besorgt, wie Woltemade, wie Aslani, wie Paul Wanner beispielsweise.
Stimmt, ja.
Die hat er alle dahin geholt, sondern Elversberg auch Geld besorgt, denn es gibt ja dieses System seitens der deutschen Fußballliga, dass du für den Einsatz von in Deutschland ausgebildeten U23-Spieler als Profiverein Geld bekommst. Und da hat er ein Geschäftsmodell entwickelt und hat Elversberg so nicht nur diese Spieler eben besorgt, die richtig geile Elversberg nach vorne gebracht haben, sondern eben auch Geld damit in die Kassen gespült. Also er hat sozusagen mit den Laien dieser hochtalentierten Spieler wie Woltemade, Aslani, Paul Wanner und so, Ebnu Talib beispielsweise auch, auch noch tatsächlich Geld reingeholt. Und das ist echt clever. Auf der anderen Seite geht er jetzt natürlich zum BVB und hat da natürlich einen völlig anderen Job. Also natürlich ist er immer noch Sportdirektor, aber du kannst ja als BVB nicht hingehen und von irgendwelchen Bundesligisten Leute, die auf der Bank sitzen, ausleihen. Das ist natürlich ein völlig anderes Anforderungsprofil. Aber ich glaube, wenn dieser Typ, dieser Perlentaucher, der so ein geiles System entwickelt hat in Elversberg, jetzt auch noch richtig Mittel zur Verfügung hat, dann kann das ein sehr guter Call sein für den BVB.
Ja, ich bin gespannt, wie das wird, weil beim BVB, was mich oft gestört hat, und deswegen kann man die Zeit von Kehl, finde ich, da auch gar nicht immer nur an ihm selber festmachen, weil da, also im Vergleich zu Elversberg quatschen da sehr viele Leute mit.
Das ist genau der Punkt. In Elversberg, ne? Wirklich, also müssen wir auch wirklich ja mal auch mal so sagen, in Elversberg hat Nils Ole Boeck unter völligem Ausschluss der Öffentlichkeit gearbeitet. Also wirklich,
ja,
also
ja, ich weiß, wie du meinst.
Das ist in aller Ruhe. Er konnte ja machen, was er wollte, quasi.
Ja,
hat er gut gemacht. Aber in Dortmund quatschen die ja nicht nur 300.000 Fans rein, sondern tatsächlich auch noch, ich sag mal, aus der Geschäftsführung vom BVB werden ja auch noch Menschen kommen und mit dir sprechen über die Transfers.
Ja, also alle.
Ja. Ne?
Also Sammer wird ja auch noch wahrscheinlich irgendwie ein Wörtchen damit reden.
Ricken.
Da hast du schon einige, die da irgendwie was zu sagen haben. Während Kovac, ne, ist ja auch die Frage, wie das irgendwie funktioniert alles.
Ja.
Das ist schon, ja, ist schon sehr spannend. Es ist halt gleichzeitig auch für Elversberg wirklich einfach der nächste gefühlte Nackenschlag, ne?
Ja.
Also die haben ja, also
wir trotz des Video
mit. Ich habe ja komplett abgeschrieben nach der letzten Saison, weil die ja im Sommer alles gefühlt abgegeben haben.
Und dann kommt Nils Ole Boog und holt wieder völlig Spieler, die du gar nicht auf dem Schirm hast.
Ja.
Und
hat dann halt wirklich einen Ebnu Talib irgendwie im Winter dann noch irgendwie bei Frankfurt an den Mann gebracht. Aber vor der Saison, da ist ja nicht nur das Spielermaterial weggegangen, sondern auch der Trainer. So. Und die stehen trotzdem auf Platz 2.
Holst wieder einen Trainer, den keiner kennt, der funktioniert schon wieder.
Ja.
Also das ist schon echt spannend. Und das meine ich, das ist jemand, der sozusagen mit ganz geringfügigen Mitteln ganz, ganz Großes geleistet hat. Das gibt dann eine entscheidende Frage. Kann er mit großen Mitteln dann noch Größeres leisten?
Oder ist der Schritt zu groß? Ne?
Oder ist
könnt
der
ihr
Schritt
gerne mal kommentieren, was eure Takes dazu sind.
Ja, sehr, sehr
weil
gerne.
Ich bin da, also, ich weiß nicht, also, ich habe heute Morgen noch Familie Fußball gehört hier von den Küppers. Und da meinte Corny auch, ja, ey, das ist eigentlich mal eine Lösung, die ganz gut ist, weil es eben nicht dieser Stallgeruch ist.
Genau.
Und Stallgeruch auch irgendwie ab und zu mal anfangen könnte zu stinken.
Das ist der Punkt. Da hat sich der BVB ja in der Vergangenheit sehr viel orientiert. Also eine Trainerpersonalie, Nuri Sahin, die ja gar nicht funktioniert hat, kam nicht von ungefähr. Die kam eben aufgrund dieser Stallgeruch-Geschichte. Und ganz ehrlich, also Beckham ist jetzt so weit weg von Dortmund auch nicht. Und die Zusammenkunft früher als Spieler mit Marco Reus und Kevin Großkreutz, da ist ja sogar halber Stallgeruch. Also man riecht den Geruch zumindest noch irgendwie einen Ort weiter. Ja,
genau. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, der Zeitpunkt war ein guter. Also man hat ja auch irgendwie gedacht, erstmal so, wo kommt das jetzt her?
Ja.
Ne? Wieso schmeißen die plötzlich Kehl raus? Also es wurde schon so ein bisschen gemunkelt so in diesem Fußballumfeld, aber es ist jetzt nicht so, dass man damit gerechnet hat, dass sie es jetzt noch während der Saison irgendwie vollziehen. Ist vielleicht gar nicht so unklug, weil sie jetzt noch eine Vorbereitungszeit haben.
Genau, also ich glaube ehrlicherweise, ich war nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, also es gab ja schon auch oft an den Transferperioden von Sebastian Kehl Kritik, auch an der letzten. Ich erinnere uns nochmal daran, wir saßen hier kurz vor Saisonstart und da gab es noch keinen neuen Spieler beim BVB.
Mhm.
Ich glaube ehrlicherweise, dass die Sommertransferperiode jetzt, wo die Saison ja gefühlt auch ein bisschen gelaufen ist bei Borussia Dortmund, muss man mal sagen, man ist kein Wettbewerb drin, man wird nicht mehr deutscher Meister werden, dass jetzt die Planungen für den Sommer vorangetrieben worden sind und da in einer sehr frühen Phase gewisse Dinge Lars Ricken so nicht gefallen haben. Und im Endeffekt wird dann Lars Ricken dann ja zu Kramer gegangen sein. Und ich glaube, dass dann der Rückhalt von Sebastian Kehl nicht mehr so unbedingt da gewesen ist. Warum dann nicht mal einen Cut machen? Auf der anderen Seite hat natürlich Sebastian Kehl auch Riesenverdienste. Ne? 24 Jahre, glaube ich, insgesamt beim BVB. Ja.
Der ist da ja auch, also auch wenn er jetzt irgendwie während der Saison noch geht.
Ja.
Ich glaube, bei keinem Borussen unbeliebt oder so.
Ja.
Ne?
Ja.
Die haben ja jetzt, also
der wird mit Sicherheit einen Abschied bekommen, ja.
Ja, der also hoffentlich, ne, am Wochenende dann gegen, ich glaube, Leverkusen oder so.
Ja, ja.
Ne, das wird schon, das ist schon eine wholesome Nummer, glaube ich, noch. Aber, also weil der ist ja wirklich ein sehr verdienter Spieler, ne? Ist ja Kapitän gewesen, ne? Hat der irgendwie Meisterschaft und sowas geholt, glaube ich, ne?
Damals als Spieler, als er zu Dortmund gegangen ist, sehr klar gegen den FC Bayern auch entschieden und für Borussia Dortmund.
Da haben so ein paar geile Interviews gegeben, ne? Da war auch ein bisschen echauffiert zwischendurch.
Ja, ja. Ja, und ein super guter Typ, finde ich so. Also, wenn man den so trifft, wenn man im Stadion ist, zum Arbeiten und dann mit dem Quatsch, der spricht einen immer mit Namen an, der hat großen Respekt auch und muss man wirklich auch sagen, ey, es ist auch kein einfaches Pflaster, Sportdirektor vom BVB zu sein in dieser Zeit.
Voll, glaube ich auch. Wir sind gespannt, was der Transfersommer gibt und ob die Dortmunder Wunschspieler Jadon Sancho dann bekommen.
Ja, das ist auch eine ewige Story.
Absolut.
Wahnsinn.
Keine Ahnung, ich kann mir nicht so genau vorstellen, wie das nochmal funktionieren soll. Aber gut.
Auch kein einfaches Pflaster, mein Lieber.
Ja,
ist Trainer vom 1. FC Köln zu sein.
Ja.
Auch das ist Julius Fellermann zu aller Überraschung nicht geworden. Kwasniok
ist weg. Trotz meiner großen Erfahrung beim TSV Weiß als F-Jugendtrainer.
Absolut. Und trotz deiner großen Expertise. Guck mal, in deinem Kontext kann die Expertise kaum aussprechen. Lukas Kwasniok ist weg. Richtig für dich?
Ja, also ja, safe. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge noch gesagt, dass ich glaube, dass die mit ihm bis zum Ende der Saison gehen. Danach, da merkt man auch, wie schnell so Fußball und Emotionen irgendwie sind. Gerade wenn es um den eigenen Verein geht, wie schnell sich dann auch Meinungen irgendwie oder Einschätzungen ändern können. Mhm. Dann kam so ein bisschen das Gefühl, dass sie ihn, selbst wenn sie über die volle Distanz der 34 Spiele gehen, danach rausschmeißen. Mhm. Jetzt kam es halt irgendwie so, dass dieses Unentschieden gegen Gladbach, du hast wieder okay gespielt eigentlich, aber du hast halt auch in 18 Spielen zwei Siege geholt. Und da kann ich Thomas Kessler verstehen, dass das dann irgendwie nicht mehr ausreicht. Und was man so aus dem Kölner Umfeld mitbekommt, gab es ja auch dann hinter, ich sag mal, halbwegs verschlossenen Türen auch die eine oder andere Situation, die menschlich da nicht so gut gepasst hat. Ich muss sagen, für mich, ich finde mit René Wagner,
Nicht zu verwechseln mit Noah D. Wagner,
und auch nicht zu verwechseln mit dem Sänger von Cat Ballou übrigens. Ja. Habe ich schon so Memes gesehen, die sich sehr, sehr ähnlich sehen.
Aber der neue Trainer des FC Wagner sieht sehr aus wie der erste Physiotherapeut vom FC, wie Christian Osebold. Ja. Ich verwechsel die von oben immer.
Ja, die Medien haben sich auch schon verwechselt.
Ja,
Kessler gestern im Interview gesagt, so dass sie sich da komplett vertan haben, dass er sich einfach mit dem Physio unterhalten hat. Und die Medien gesagt haben, oh, erst Gespräche zwischen denen.
Ja.
Also von daher, die sind da auch ein bisschen auf dem falschen Dampfer gewesen. Also ich finde, mit René Wagner, man hat einen Trainer jetzt, der mir von der Idee her gefällt, der mir aber auch sagt, dass da im Vorhinein schon irgendwas nicht gestimmt haben kann, weil wenn der neue Impuls eigentlich aus dem eigenen Trainerteam kommt,
ja,
dann hat das für mich zu bedeuten, dass der schon mal eine andere Idee hat für Fußball als sein Cheftrainer. So, das heißt, es hat nicht so ganz funktioniert. Ich habe gestern noch mit Paddy Helms geschrieben, der auch gesagt hat, Funkel wäre besser gewesen. Sie haben ja jetzt dem Wagner auch einen neuen Co-Trainer an die Seite gestellt, der auch schon mit Funkel zusammengearbeitet hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt so ein bisschen einen Trainer holen, aber die haben, also das Ass Funkel schlummert noch bei Kessler im Ärmel, weil sie haben jetzt schon einen Co-Trainer geholt, der lange mit Funkel und auch mit Terzic zusammengearbeitet hat. Ich glaube, die letzte Patrone ist da noch nicht verschossen, dass sie quasi sagen, okay, wir versuchen es erstmal mit Wagner, und wenn das dann bis 3-4 Spieltage vor Schluss nicht funktioniert, dann kommt Kollege Friedhelm vielleicht nochmal.
Herr Funkel soll ja nicht so amused darüber gewesen sein, wie das dann alles abgelaufen ist, nachdem er das letzte Mal Interimstrainer wieder gewesen ist.
Ist richtig.
Also ich finde René Wagner eine super spannende Nummer. Ist ja im Grunde genommen ein Baumgart-Mann. Ist ja damals mit Baumgart nach Köln auch gekommen.
Jo.
Also steht dann auch nochmal so ein bisschen für etwas anderes als Kwasniok. Vielleicht so ein bisschen auch an die erfolgreiche Baumgart-Zeit angeknüpft. Ich finde es spannend, dass es ein junger Mann ist, und er soll ja großen Rückhalt haben in der Mannschaft, wie man hört. Worüber Kwasniok ja auch gestolpert ist beim ersten FC Köln, waren ja am Ende dann auch die für die Mannschaft manchmal nicht so nachvollziehbaren Wechsel. Jetzt hat er gegen Gladbach mit Neumann einen 19-Jährigen von Beginn an gebracht im Derby, was ich auch wild fand. Der arme Kerl war meines Erachtens ein bisschen überfordert. Mhm. Und jetzt kommt Wagner, der einen Rückhalt hat in der Mannschaft und der die Sachen ja so ein bisschen anders betrachten soll als Kwasniok, und hat eine wichtige Aufgabe hat. Und das ist ja hier in Köln ein offenes Geheimnis. Das beste Verhältnis war es jetzt zwischen Said Elmala und Lukas Kwasniok nicht. Das soll bei René Wagner anders sein. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, finde ich, im Abstiegskampf, wenn dein, ja, wichtigster Spieler mit unglaublichen Werten übrigens, wenn man das mal vergleicht. Wir haben das, glaube ich, auch bei RTL Sport auch gemacht. Diese Zahlen von Said El Mala sind dafür, dass er relativ wenig spielt, sehr beeindruckend. Dann ist es ein nicht zu unterschätzender Faktor, dass der Typ dann voll hinter Said El Mala steht.
Absolut, ja. Ja, Wagner ist, glaube ich, irgendwie, also ich freue mich, dass jetzt ein bisschen ruhigerer Trainer da ist.
Genau.
Also bei Kwasniok war es ja dann schon irgendwann sehr so, ja, wie soll ich sagen, also es waren schon teilweise sehr wilde Interviews und Pressekonferenzen und so, ne? Und war natürlich auch sehr lautstark und aktiv an der Seitenlinie und sowas. Das ist irgendwie, da ist man als Kölner so ein bisschen erinnert worden, natürlich auch an Baumgart damals. Diese lauten, forschen Typen haben sich in letzter Zeit so beim FC immer über eine gewisse Distanz verbrannt, so. Deswegen bin ich eigentlich jetzt erstmal froh, dass jemand kommt, der vielleicht nicht so die riesenmediale Aufmerksamkeit bei jeder 11 Uhr Pressekonferenz am Geißbockheim hat.
Ja. Und
also der einmal in Ruhe arbeiten, machen und dann wird das schon.
Ja, gegen Ende hin war Herr Kwasniok auch ein wenig ungehalten, muss man dann auch sagen, in der Pressekonferenz. Es wirkte so ein bisschen so nach diesem grandiosen Start, als wäre es so Stück für Stück wie so eine Sternschnuppe irgendwie verglüht. Und am Ende war es dann absehbar, ne?
Ja, voll, voll. Funkel hat gestern ja noch ein Interview bei RTL gegeben. Mhm. Hat auch gesagt, dass er ein Comeback nicht ausschließt.
Krass.
Bei Vereinen, mit denen er sich identifizieren kann.
Kann er.
Wozu der SFC Köln wohl doch auch, glaube ich, nach der ganzen Geschichte letztes Mal noch gehört. Also, er hat gesagt, er ist gesund. Ich glaube, dass der FC ein Funkel-Comeback durchaus vorbereitet.
Also was?
Wenn das mit Wagner jetzt die nächsten 3-4 Spiele richtig gut läuft.
Ja.
Dann nicht. Aber die haben, glaube ich, dann noch ein bisschen was in der Hinterhand.
Also, ein Absturz auf den Relegationsplatz fände ich tragisch, ehrlicherweise, nach dem wilden, guten Saisonstart der Kölner. Ja. Denn mit diesem Kader musst du nicht absteigen. Es ist ja nicht nur Said El Mala. Es gibt ja auch weitere, auch total grundsolide Bundesligaspieler in dieser Mannschaft. Wir haben einen Ragnar Ache, der sein Potenzial immer noch nicht richtig ausgeschöpft hat. Wir haben, nicht zu vergessen, zwei Mannschaften, die auf jeden Fall schlechter sind als der FC Köln. Das ist Heidenheim und aufgrund des völlig verloren gegangenen Spirits der VfL Wolfsburg. Ja. Es geht da für mich beim 1. FC Köln eigentlich nur darum, wirst du 16. oder wirst du 15., 14., 13., was auch immer. Und das musst du eigentlich mit dieser Mannschaft verhüten können.
Voll.
Das wäre also völlig unnötig. Der letzte Abstieg war irgendwie gefühlt, fand ich, beim 1. FC Köln, war der nach dem 10. Spieltag klar. Man merkte irgendwie, die Mannschaft kann es nicht. Diese Mannschaft ist gut genug, um die Klasse zu halten.
Voll, das habe ich mir auch notiert hier. Also in der Mannschaft steckt halt voll viel drin und es stimmt auch einiges noch in der Mannschaft.
Hast einen guten Torhüter.
Ja. Also das ist. Also und du hast halt auch vor allen Dingen, also wenn du siehst, wie Ache und El Mala da am Samstag gemeinsam gejubelt haben und so, untereinander, unter den Jungs, stimmt das, glaube ich.
Wie fandst
stimmt
du den vieles. Moment des Zeitpunkts des Jubelpostings von Said El Mala?
Den fand ich sehr random.
Für alle, die es nicht mitbekommen haben, er hat den Jubel zusammen mit Ragnar Ache exakt 3 Minuten, glaube ich, nach der Meldung der Entlassung von Lukas Kwasniok gepostet.
Ja, weiß ich nicht, ob er das irgendwie geplant hat, aber
gerne mal kommentieren, interessiert mich sehr.
Wenn, dann wäre es wirklich sehr wild, wenn das irgendwie
wäre dann wieder ein weiterer Beweis, dass die beiden jetzt vielleicht nicht die allerbesten Freunde sind und sich im Knobelbecher in Zukunft am Montagabend mal einen Kölsch genehmigen.
Ja, das ist richtig. René Wagner übrigens, weißt du, wo der auch Trainer oder beziehungsweise Erfahrung gesammelt hat?
Ich habe mal gelesen, der war in Hawaii und in Kalifornien in der Jugend mal Trainer, ne?
Der war bei
Spieler und dann
bei Inter Miami, bei Beckham.
Krass. Ja, ja, also hat sehr viel
Erfahrung mit Beckham.
Ja, und der ist auch erst 37, der Kollege, ne?
Ein junger Typ, ja. Wenig Erfahrung so richtig als Cheftrainer von einer großen Mannschaft.
Aber finde ich mal gut, wenn man dann irgendwie über den Tellerrand schaut, ne? Also da gekickt hat und da schon als ganz junger Typ in den USA auch zum Co-Trainer geworden ist. Super interessant. Vielleicht ist das ein Durchbruch.
Boah, das wäre schon krass. Das wäre schon krass. Aber ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich Angst hatte vor dem Trainerwechsel von Wolfsburg.
Ja.
Das hat sich so ein bisschen gelegt.
Verpufft. Ich habe es ja, glaube ich, in der letzten Folge gesagt. Auch ein Dieter Hecking weckt diese Truppe nicht.
Ja. Aber deswegen finde ich es jetzt gerade eigentlich noch einen guten Zeitpunkt, weil jetzt noch ein paar Spiele zu gehen.
Ja, der Zeitpunkt ist nicht schlecht. Vor allem für auch mal vor der sogenannten Länderspielpause. Dann hast du mal ein paar Tage, um Stimmt. die Jungs auch zusammen ja. zu haben. Und nicht irgendwie einen Tag vorm nächsten Spiel oder so, wo du ja wirklich gar nichts machen kannst.
Ja,
und so viele Nationalmannschaft, so viele Nationalspieler, dass die alle wechseln, hat der FC ja auch nicht. Klar, Said Elmalla ist bei der U21. Und da gibt's noch ein paar Spieler, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind. Aber da ist ja das Gros der Mannschaft ist ja zusammen. Und das könnte echt ein Faktor sein. Hast du im Kopf, wer der nächste Gegner ist im FC?
Boah, das müsste...
Gucken wir doch mal auf sport.de.
Ja.
Das, immer mal ein Slide wert.
Wie spielen die denn? Noah, weißt du das?
Noah D. Wagner guckt.
Ich überlege gerade, das müsste ja eigentlich in meinem Kopf sein. Also Pauli ist auf jeden Fall noch im April.
Köln spielt... in Frankfurt.
Ach, liebe Grüße.
Die haben auch was gut zu machen nach der Niederlage gegen Mainz und danach zu Hause gegen Bremen.
Naja.
Ah,
mhm. Oh, Bremen wird ein wichtiges Ding. Naja.
Ja.
Ich habe noch von den Kollegen aus der RTL-Redaktion mitbekommen, dass Manuel Neuer
ja.
Geburtstag hat diese Woche.
Der Mann ist fast so alt wie ich, ne?
Der Mann wird 40.
Boah.
Und es wurde gefragt, ob es überhaupt eine GOAT-Debatte gibt.
Nein.
Um Herrn Neuer.
Es ist der aufregendste Torwart, den ich je gesehen habe. Ich bleib dabei. Was mir bei Manuel Neuer zuerst in den Kopf kommt, ist, als er ganz jung war, diese Flugkopfballrettung in der Champions League mit Schalke.
Gegen Inter oder so.
Ja, ne? ja,
genau. Hat er noch Tor kassiert danach.
Ja, Tor kassiert, aber dachte ich mir, boah. Ist der spektakulär. Wenn man den mal so, es lohnt sich übrigens, wenn ihr das noch sehen könnt im Stadion, achtet mal beim Aufwärmen auf Manuel Neuer. Das wirkt, als hätte der Sprungfedern unter seinen Füßen.
Ja.
Das ist wirklich außergewöhnlich. Mal drauf achten, ist vielleicht sehr nerdig, aber schaut Manuel Neuer beim Aufwärmen zu, da weiß man schon Bescheid. Und wir haben eine große Historie in Deutschland in Sachen Torhüter. Wir reden rein sportlich natürlich betrachtet über Lehmann, wir reden über Andi Köpke, wir reden über Olli Kahn. Er ist
Marvin Schwäbe.
Sepp Maier und so, diese Zeit kann ich jetzt, lasse ich mal ein bisschen außen vor, das kann ich nicht so beurteilen, habe ich selber nicht mehr spielen sehen in den 70ern. Das Torwartspiel hat sich natürlich auch massiv verändert, aber Manuel Neuer, das ist für mich keine Debatte, ist der Beste, den wir je hatten.
Aber auch international, also ich meine, du bist ja schon ein paar Tage älter als ich, du hast ja schon ein paar Tage mehr Fußball geschaut und ein paar Fußballer und auch Torhüter mehr ja, mitbekommen.
Auf Deutschland bezogen, ne, würde ich sagen, klar gibt's international auch absolute Legenden, ich sag mal so Gigi Buffon und so, da gibt's ja auch noch den einen oder anderen Cassias, Spanier, aber... da müssen wir ihn mit reinrechnen, würde ich sagen, in den letzten Jahrzehnten. Top 3 Manuel Neuer der Welt, machen wir nichts falsch.
Ich sag, also von meiner Sicht aus ist das der beste Torhüter, der jemals gespielt hat. Vor allen Dingen, das hat ja Mats Hummels, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob es Hummels war, aber in der Champions League Berichterstattung von Prime, da haben die ja, hat der Höwedes, Hummels und Kramer, haben die ja irgendwie den Bayern mal aufwärmen zugeguckt und so ein bisschen darüber geredet. Und also Manuel Neuer hat das Torwartspiel
ja
wahnsinnig krass revolutioniert.
Total.
Das ist der absolute Wahnsinn, wie sehr Torhüter nach ihm anders ausgebildet wurden.
Wenn du hier in Köln in der Kreisliga A auf die Torhüter schaust, die jetzt versuchen mitzuspielen,
ja,
versuchen hochzustehen, versuchen auch mal so einen Flugball irgendwie zu schlagen, das hat es vorher nicht gegeben.
Genau.
Das haben die alles, schauen sich alles bei Manuel Neuer ab. Und eine Sache will ich noch sagen, vergessen wir nicht. Damals, als Manuel Neuer die Eins bei der Nationalmannschaft wurde, wurde er das, weil René Adler sich verletzt hat. Nichts gegen René Adler, der danach ja leider nicht mehr so richtig in seine Form gefunden hat, die er mal hatte. Aber Manuel Neuer bringt natürlich hat ein völlig anderes Element da reingebracht.
Ja, das ist völliger Wahnsinn. Also ich war ja mal bei Viktoria Köln im NLZ-Trainer. Mhm. Und da war verpflichtet, ich glaube bis zum Alter der C-Jugend oder so, dass du jede Halbzeit den Torhüter wechselst. Mhm. Das heißt, es ist immer rotiert. Mhm. Das heißt, jeder Feldspieler musste mal ins Tor. Mhm. Was natürlich als Ergebnis hatte, dass du, auch wenn sich dann im Nachhinein in einem höheren Alter ein Torhüter rauskristallisiert hat, dass der viel besser Fußball spielen konnte,
ja,
als alle anderen, die eben nicht so ausgebildet wurden, wo dann klar war, okay, ey, Bambini, du kannst ganz gut irgendwie dir die Handschuhe anziehen, du stehst jetzt im Tor für deine nächsten 16 Jahre Fußballkarriere, so. Das ist ja, weißt du, und ja, so, das kommt ja daher, weil Manuel Neuer einfach ein Torhüter ist, der fußballerisch, ich sag, der kann in der dritten Liga, kann der im Feld zocken.
Es gibt ja und immer wieder Kollegen und Kolleginnen, die sagen, Manuel Neuer, der Call ist gar nicht so falsch, dass der auch in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga auf dem Feld mithalten könnte.
Ja.
Pep Guardiola wollte ihn doch sogar mal im Feld aufstellen.
Echt?
Ja, da gab es nochmal eine Riesendebatte. Pep Guardiola wollte Manuel Neuer mal einmal im Feld aufstellen. Ich glaube, müsst ihr nochmal checken, gerne auch kommentieren. Es gab eine ernsthafte Debatte darüber. Ich glaube, am letzten Spieltag, da hat man aber sozusagen von oben FC Bayern-seitig, wollte man nicht respektlos gegenüber dem Gegner wirken. Aber Pep Guardiola hat in ihm Potenzial gesehen, in der Bundesliga auch ein Fußballspiel von Beginn an zu machen. Und ihr müsst mal die Clips suchen von Manuel Neuer, also die Trainingsclips. Der lässt ja im Training, in diesen Warmmachspielen mit der Hacke, lässt er ja regelmäßig die ganzen etablierten Feldspieler da ins Leere grätschen mit Hackentricks und so, ne?
Also ich möchte sagen, bitte lieber FC Bayern, am letzten Bundesligaspieltag gegen den ersten FC Köln.
Rummenigge hat das damals verhindert, sagt mir gerade die Regie aufs Ohr, dass Manuel Neuer im Feld spielt, aber Guardiola hatte das vor.
Crazy. Also ja, tauscht gerne mal Harry Kane und Manuel Neuer. Harry Kane hat mal Torhüter gespielt.
Ich sag dir, Harry Kane sah, glaube ich, gar nicht so schlecht aus im ja, Tor.
Und Neuer hat in der Jugend sehr, sehr lange Stürmer gespielt. Also ja, feel free, falls wir noch nicht den Nicht-Abstieg geklärt haben.
Ja, aber warte mal, spielt nicht Köln am letzten Spieltag gegen die Bayern?
Deswegen meine ich ja, dass vielleicht dann ja, auch pass, mal so ein Elmaner bei Harry Kane.
Ja, aber pass auf, dann köpft dir Manuel Neuer 3 Dinger rein und der FC steigt ab. Dann bereust du den Call.
Oh mein Gott, stell mal vor, Manuel Neuer, diese Headline allein, Manuel Neuer besiegelt ja, als Stürmer ja, den Abstieg des ersten FC Köln.
Ey, am letzten Spieltag gibt es so wilde Geschichten. In den 90ern, da war der BVB schon Meister. Da hat Ottmar Hitzfeld damals mit Toni Schumacher, den damaligen Dortmunder Torwarttrainer für die Schlussphase, für Stefan Kloß eingewechselt, den damaligen Dortmunder Torhüter.
Torwarttrainer? Ja, ist das erlaubt?
Ja,
stand er auf dem Spielbericht?
Also, ich glaube, an dem Spieltag stand da. Gibt es wilde Bilder. Ich bin neulich mal in einem Anflug von wie sagt man, Nostalgie in den Tiefen der 90er Jahre Videos Bundesliga versackt und da erinnere ich mich an Einwechselbilder von Toni Schumacher als Torwarttrainer damals beim BVB aktiv.
Crazy. Ja. Ich habe gerade gehört, die Regie ist wieder komplett on fire.
Ja?
Harry Kane hat damals in der Euroleague auch ein Gegentor kassiert.
Ach krass.
Also, aber der hat doch, ich habe irgendwie mal so einen Freistoß gesehen oder so, glaube ich, direkt nachdem der eingewechselt wurde, wo er den eigentlich gar nicht so verkehrt pariert hat.
Ja.
Also,
weißt du,
Harry Kane und Manuel Neuer wechseln die Position am letzten Bundesligaspieltag.
Absolut.
Wenn das passiert, tätowiert sich
Manuel Neuer auf die 1. Aber sag mal, ganz kurzer Side-Ausflug, ne? Können wir mal darüber reden, was mit Tottenham, ganz kurz nur, was mit Tottenham los ist, seitdem Harry Kane da weg ist?
Ich habe heute noch bei zwei Kollegen, mit denen ich mir täglich irgendwelche Fußball-News hin und her schicke, reingeschrieben, bei den Bimmels auch so dermaßen. Ja. Das ist unfassbar. Bimmels
im direkten Duell auch so klar im Abstiegskampf gegen Nottingham Forest verloren.
Die Fans, die gucken sich gefühlt die ersten 5 Minuten an und gehen dann wieder.
Ja.
Das ist ja unfassbar.
Also es ist, Igor Tudor hat noch kein Spiel gewonnen.
Irgendwie ist schlecht.
Doch, eigentlich, doch, er hat gewonnen, das Rückspiel in der Champions League, da waren sie aber schon raus.
Ein Spiel, ja.
Aber
das ist wirklich irgendwie eine der schlechtesten Statistiken seit 1914 oder so.
Ja.
Das ist unfassbar.
Also stell dir vor, Tottenham steigt
ohne
ab.
Ohne Son und ohne...
Die haben sehr, sehr viel Geld ausgegeben, ne? Also mal eben Tell von den Bayern loseisen, das ist nur ein Beispiel. Also da wollte ich nur mal drauf eingehen, das ist wirklich krass. Schaut euch mal die Tabelle an in der Premier League, das sieht richtig düster aus für Tottenham. Das Positive aus Spurs Sicht, man ist ja in der Champions League raus, kann sich auf den Abstiegskampf, aber wer darauf gewettet hätte vor der Saison.
Ja, das ist, aber die waren ja letztes Mal auch schon so.
Also die sind ja nur über den Europa League Sieg überhaupt in die Champions League gerettet.
Die sind Euroleague Sieger geworden und haben da ja schon wirklich
furchtbarer Fußball.
Ja, ich wollte es jetzt auch nicht sagen, aber das war schon hart, was sie teilweise in der Premier League.
Und sie hatten Son da noch, ne, der jetzt nicht mehr dort ist.
Ja.
Keine Identifikationsfiguren mehr, richtig, richtig bitter.
Ja, absolut, absolut. Ein Thema noch zum Schluss.
Ja.
Es gibt eine Special Story von RTL, die heute, wir nehmen Dienstag auf, heute 15 Uhr rauskommen wird. Morgen früh, wenn der Podcast rauskommt, könnt ihr euch das Ganze bei stern.de, bei rtl.de und bei uns RTL Sport YouTube angucken. Ein U19-Trainer vom FC St. Pauli wird sich über RTL outen. Er hat sein Coming-out als homosexueller Trainer im Nachwuchsleistungszentrum vom FC St. Pauli.
Mhm.
Und er hat einen Satz gesagt, der mich heute Morgen sehr beschäftigt hat, der aber auch durchaus stimmt leider. Im Profifußball gelten Schwule als Außerirdische. Es handelt sich um Christian Dobrik. Das ist schon hart, ne?
Grüße gehen erstmal raus. Christian Dobrik, langjähriger Instagram-Follower von mir. Fußballliebhaber durch und durch. Ich glaube auch früher mal in Salzburg gewesen, ne? Und in Kiel als Nachwuchstrainer. Guter Typ.
Ja, ich bin mal gespannt, also was das jetzt für Reaktionen auch wieder gibt. Also ich sage ganz ehrlich, also wer damit 2026 noch ein Problem hat, keine Ahnung, also der folgt auch Markus Söder unironisch auf Instagram, weiß ich nicht. Also das ist ja wirklich, ich hoffe, dass die Reaktionen durchweg positiv sind. Er wünscht sich selber das Gleiche ihm, also das andere ihm nach
Eifern,
ihm gleich tun.
Schade, dass es notwendig ist, ne? 2026. Ja. Und aber hat da natürlich eine absolute Vorbildrolle für andere. Insofern nimmt er das, ich kenne ihn so ein bisschen über die sozialen Medien, weiß er, glaube ich, dass da leider was auf ihn zukommt, aber hat da natürlich eine Vorbildrolle, wichtig für andere.
Ja, super wichtig. Also gestern wurde das Ganze dem FC St. Pauli erzählt, die natürlich Full Support da haben. Ne? Also
die stehen
da völlig hinter ihm. Allen voran Oke Göttlich, der meiner Meinung nach, by the way, einen der besten Namen Profifußball hat.
Guter Typ auch.
Ja, super. Von daher, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn wir da auch irgendwie kompletten Support hinterpacken. Bitte sorgt dafür, dass das in Zukunft überhaupt kein Problem mehr ist, ob du homosexuell bist oder nicht im Profifußball.
Christian Junge, stay strong.
Ich bin gespannt.
In diesem Sinne, mein Freund. Wir sehen uns wieder und hören uns wieder. Dann in 2 Wochen, ne? Da wird viel passiert sein. Da wird die deutsche Nationalmannschaft gegen die Schweiz und Ghana ist der zweite Testspielgegner, ne, gespielt haben. Finde ich übrigens eine sehr gute Mischung von Ghana, von dieser ghanaischen Truppe halte ich tatsächlich auch echt sehr viel diesmal. Also finde ich starke Testspielgegner. Ja.
Wer wählt die aus? Wählt der DFB die aus?
Gute Frage. Es gibt ja immer so das
ungeschriebene. Es macht natürlich Sinn, weil man spielt ja in der Gruppe der WM.
Ja.
Auch gegen eine afrikanische Mannschaft?
Genau. Und ich glaube, bitte nagelt mich nicht fest. Ich glaube, dass das geändert wurde. Es gibt ja dieses ungeschriebene Gesetz, dass man nicht gegen WM-Gegner testet.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, dass Deutschland gegen Ecuador hätte testen sollen.
Okay.
Das dann aber nach der Auslosung nochmal umgeändert wurde. Ist jetzt aber auch gefährliches Halbwissen. Ich meine, ich hätte sowas aufgeschnappt. Ja, und wenn wir uns dann das nächste Mal treffen, dann boah, da wird wieder ein nächster Bundesligaspieltag gespielt worden sein. Es geht langsam richtig ins Eingemachte. Und dann haben wir auch Europapokalwoche, mein Freund. Mit dem SC Freiburg in der Europa League und ich kümmere mich um die in der Conference League, freue ich mich drauf mit Mainz gegen Straßburg, meine ich.
Richtig.
Da sind auf jeden Fall, ist ein bisschen, wird ein bisschen was zu erzählen geben.
Allez-vous français, sag ich mal so.
Ne? Definitiv. Mainz, glaube ich, vorher am Wochenende gegen Hoffenheim, also sowohl nach oben als auch nach unten, ist sehr viel gebacken. Mainz wird damit aber nichts mehr zu tun haben mit dem Abstiegskampf.
Nein, die haben komplett gescammt in der Hinrunde.
Ja.
Ja, haben aber gesagt, ja, ja, wir spielen unten mit und jetzt reißen die da einfach alles weg.
Ja.
So, das ist jetzt Frankfurt um.
Hoffentlich dann wieder mit Nadim Amiri, den ich ja auch perspektivisch bei der WM sehe, wenn er fit ist. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend in der Europapokalwoche noch bei uns hier, auch bei RTL Plus. Und hier ist ja gerade random irgendwas weggeflitscht, hast du gesehen?
Ja, ich weiß nicht, was das war.
Unter meinem Fuß. Komisch.
Ich hoffe, deine Achillessehne geht's gut.
Ich hoffe, das war nicht meine Achillessehne. Also ich freue mich auf die Mainzer, aber auch auf Freiburg, auch wenn Stuttgart langsam leider raus ist, ne?
Ja, absolut, absolut. Und bei Nationalmannschaft wird dann wahrscheinlich auch noch zu reden sein. Mal gucken, wie die sich jetzt schlagen. Ich habe übrigens Kimmich-Zitat gesehen.
Ja.
Gehe ich komplett mit.
Ja.
Der gesagt hat, es darf kein Problem sein, ein Spiel für die Nationalmannschaft zu machen.
Ja.
Weil er irgendwie, das kommt ja auch nicht von irgendwoher.
Ja,
also irgendwer muss da ja in irgendeiner Art und Weise vielleicht mal geäußert haben, dass diese Spiele jetzt gerade im März nicht so beliebt sind.
Ey, aber krass, vor der WM muss das doch sein.
Ja, das und also, wenn du das als Problem ansiehst,
ja,
dann gewinnst du aber mal gar keinen WM-Titel. Also, das ist ja, du musst ja eigentlich immer 120% motiviert sein.
Ja.
Voll. Wenn du für Deutschland spielst. Und also, das Problem ist ja, also natürlich geht's beim Verein in die Crunch-Time und so.
Ja.
Aber beim DFB auch, ne?
Ja, klar.
Also
ja,
das ist klar.
Also.
Gut.
Wahnsinn. Also hätten wir drei Kimmichs, würden wir auf jeden Fall Weltmeister werden, sage ich. Der Typ, ey. Ja, ist
so
der
von,
gut.
Von der vom Leadership her, ne?
Junge, ist der gut. Aber die Diskussion, ob er jetzt auf der 6 spielt oder doch RV, will ich gar nicht aufmachen. Ich sag, er wird uns auf der zentralen defensiven Mittelfeldposition, auch wenn wir da andere haben, extrem gut tun. Aber der Typ ist ja so gut. Ist wirklich in dem Fall fast scheißegal, wo er spielt. Hauptsache, er spielt.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Gerade, ich finde auch immer spannend, die Connection mit Gnabry, weil die sind ja auf und neben dem Platz gefühlt ein Gehirn.
Ja, definitiv. Ja.
Sind wir sehr gespannt. Ich finde das Zitat ziemlich geil. Mit drei Kimmis würden wir Weltmeister werden.
Ja,
muss auf jeden Fall mal rausgehauen werden.
Der Typ ist doch ein Monster. Der wird doch jetzt bei einem Testspiel in Basel, wird er doch den St. Jakob-Park da umflügen. Also das ist ja, der Typ ist ja eine Mentalitätsmaschine. Wahnsinn.
Ja.
In diesem Sinne, die beiden Mentalitätsmaschinen sagen tschüss, ne?
Ja, ja, machen wir. Aktiviert die sogenannte Glocke.
Aktiviert die Glocke.
Folgt uns rein, gebt ein paar Bewertungen ab. Am liebsten gute.
Ja.
Kommentiert rein, was ihr zu unseren Takes und auch zu denen von Marcel sagt.
Ja, unbedingt.
Danke nochmal, dass du auch mit am Start warst. Und sonst, arrivederci, ne?
Wir hören und sehen uns in 2 Wochen.
Ja, dann sagen wir wieder Grüezi. Grüezi Mittelland.
Wenn Fellermann ins Stadion gekommen wäre. Vielleicht kommst du auch gar nicht in das Stadion rein.
Das wäre alles Content.
Ciao, ciao.